Wer redet, ist nicht tot.
Wir hatten kürzlich uns überlegt, dass zu wenig über Wissenschaft geplaudert wird. Und genau darum setzen wir uns zusammen und plaudern über Wissenschaft. Wir, das sind Florian Freistetter, hallo.
Hallo.
Und Holger Klein, das bin ich. Ich habe, bevor wir anfangen, Florian, muss ich einen vorausschicken. Ich habe ja letztes Mal, diese Placebo-Schlafstudie erwähnt, wo es nur das Abstract im Netz gab. Mhm. Und mir hat jemand diese Studie geschickt. Ich bin allerdings noch nicht dazu gekommen, die zu lesen, weil ich im Moment keine Muße habe, so 30 Seiten Text in meiner Freizeit durchzuarbeiten. Aber immerhin habe ich sie. Besten Dank, liebe Hörerin. Hörerin sogar.
Das ist ja schon. Ne? Ist immer gut, die Rohdaten zu haben.
Genau.
Meistens hat man auch immer irgendwelche Pressemitteilungen, die irgendwo in der Zeitung abgedruckt sind. Und da steht natürlich auch immer viel drin, aber halt das, was die Uni will, das irgendwie drin steht. Und es ist immer die Rohdaten, die Quellenartikel. Das sind die, die man eigentlich lesen sollte, wenn man irgendwie vernünftige Aussagen treffen will.
Genau, dann passiert nämlich vor allen Dingen auch eins nicht, oder zumindest ist die Gefahr nicht mehr so groß, dass eins passiert, nämlich, dass man einfach irgendwas übernimmt, zitiert und weiterverbreitet, was eigentlich eher Unsinn ist. Womit wir beim nächsten Thema der letzten Sendung wären. Du erinnerst dich dran, fiebersenkende Mittel verbreiten das Influenza-Virus.
Ja.
Ist Unsinn.
Ah, okay, gut zu wissen.
Und zwar gibt es einen Blog, das heißt Science-Based Medicine.
Kenne ich ja.
Und der hat sich das angeguckt und mal komplett auseinandergedröselt und geguckt, wie da so die Studienlage ist. Und er sagt, es gibt keinen jemals veröffentlichten Beleg, also nichts ist veröffentlicht, das belegen würde, dass Fiebersenker Influenza bei Menschen weiter verbreiten würden. Er hat auch die intellektuelle Unredlichkeit der Autoren dieser Geschichte gefunden. Und zwar haben die eine Annahme gestellt und die überhaupt nicht belegt. Und zwar nehmen die an, ich zitiere mal auf Englisch, an individual whose fever has been reduced is likely to feel better and is therefore more likely to interact with others. Das heißt, die sind einfach davon ausgegangen, dass wer ein fiebersenkendes Mittel nimmt, der fühlt sich ja besser, darum geht er raus, interagiert mit anderen, ja, und die kriegen dann das Virus. Und diese Annahme haben sie nicht belegt, sondern es ist einfach so, ja, klingt plausibel, machen wir mal.
Ja, das sollte man auch oft das Problem, also jetzt bei naturwissenschaftlichen Papers oder irgendwelchen Artikeln, da ist es oft relativ klar, was die Ergebnisse sind. Und die stehen dann auch oft eben entsprechend klar in diversen Presseaussendungen drin. Aber wenn es dann irgendwie um so ja, Sozialwissenschaften oder eben auch medizinische Studien geht, wo es wirklich um Studien geht, dann wird meistens das Ergebnis irgendwo prominent erwähnt in der Pressemitteilung oder in den Zeitungsartikeln. Aber es wird selten wirklich auf das Design der Studie eingegangen. Ja. Also wird selten irgendwie erklärt, zum Beispiel bei dieser letztes Jahr im Sommer diese Mondgeschichte, ich weiß nicht, ob du den mitbekommen hast, wo irgendwelche Schweizer Wissenschaftler herausgefunden haben, dass der Vollmond doch den Schlaf beeinflusst.
Ja, da war irgendwie sowas. Ja, ja, ja.
Das ist natürlich eine Schlagzeile, die in jede Zeitung kommt. Ja, absolut. Wenn Wissenschaftler finden raus, Vollmond beeinflusst doch den Schlaf. Wenn du das genau aufgedröselt hast, dann war es erstens mal nicht Vollmond, der einen schlechter schlafen lässt, sondern es ging darum, dass sich die Einschlafzeit um ein paar Minuten nach hinten verschoben hat bei Vollmond und nicht Vollmond. Mhm. Das war das Erste, was schon mal irgendwie falsch berichtet worden ist. Dann waren es irgendwie, ich glaube, 13 Leute oder 20, ziemlich wenig auf jeden Fall. Und vor allem, es war eine komplett andere Studie. Die Leute haben was komplett anderes untersucht. Und dann, das haben sie auch so im Artikel selbst geschrieben, sind sie irgendwann mal in der Kneipe beim Bier zusammengesessen und haben gedacht, wir könnten doch noch mal schauen, ob da irgendwie was mit dem Mond zu tun hat. Ja. Mhm. Das heißt, die haben quasi Daten genommen, was man nicht machen darf, wenn man wirklich wissenschaftlich sauber arbeiten will. Die haben quasi Daten genommen, die aus einer Studie stammen, die nicht für das Problem, das man beantworten wollte, designed war. Das heißt, wenn man sowas machen will, muss man natürlich wissen die Leute, die da drin sind, wissen die, welche Mondphase gerade herrscht und so weiter. Also das sind halt alles so Dinge, die man dann erst dann erfährt, wenn man die eigentliche Arbeit liest und was in den Zeitungen zur Kopie nie drin steht.
Ja, und Science-Based Medicine kommt halt zu dem Schluss, fand ich irgendwie sehr schön. Also the authors fail to provide adequate scientific justification for their approach. Also sie sind nicht in der Lage, überhaupt mal zu erklären, warum sie gemessen haben, wie sie gemessen haben. Nor do they substantiate any of their key assumptions with real-world data. Das ist das Todesurteil irgendwie. Und er endet dann halt auch, the paper fails to offer any credible evidence to support their claim. Also sie ist überhaupt keinen glaubwürdigen Belege in diesem Paper. Und zu allem Überfluss hat es auch noch ein Mathematiker irgendwie gemacht. Und
ja, da gibt es auch mal, ich weiß nicht mehr, wer das war, bei irgendeiner Konferenz habe ich das mal gehört, auch so jemand, der sich was über die Medizin medizinische Wissenschaft Gedanken gemacht hat. Und da ist es ja auch wirklich oft so, dass Leute halt irgendwas untersuchen wollen und sich dann erst die Daten quasi erst im Nachhinein, die machen die Daten und schauen nachher, was könnte denn da drin sein. Mhm. Und so kriegt man natürlich irgendwie immer irgendwelche statistischen Fluktuationen, die dann so interpretiert werden, als würden die irgendwas aussagen. Der hat gemeint, eigentlich sollte es so sein, es müsste irgendwie ein internationales Gremium geben, wo man, wenn man irgendeine Studie machen will, dann erstmal hier einschickt, ja, wir wollen das machen mit der Methode, wir wollen diese Frage untersuchen und wenn unsere Methode das Ergebnis liefert, dann lautet die Antwort so, wenn die Methode das Ergebnis liefert, lautet die Antwort so und so weiter. Das heißt quasi, dass wirklich vor der Studie ganz konkret und exakt festgelegt wird, was macht man und was sind die Schlussfolgerungen, je nachdem, was rauskommt, wenn es rauskommt. Und dann kann man die Studie machen. Dann ist auch die quasi, dann kann das, wird das halt alles über dieses zu schaffende Gremium irgendwie abgewickelt und organisiert, dass dann wirklich dieses ganze unsaubere Geforsche, was da oft in den Disziplinen oft leider immer noch vorkommt, dass das irgendwie abgestellt wird. Aber das ist halt natürlich, solche Organisationen zu schaffen, ist natürlich schwierig, obwohl, das wäre dann quasi gleich mein erstes Thema, sowas durchaus vorkommt. Also die UNO hat jetzt das laut Zeitungen höchstrangige Wissenschaftsgremium der Welt ins Leben gerufen.
Und das ist wie, also was heißt höchstrangig? Also sind da jetzt nur, weiß ich nicht, Leute mit mindestens 10 Doktortiteln drin oder woran machen die das fest?
Mindestens. Nee, also das ist höchstrangig, nehme ich mal an, dass es sollte sich beziehen darauf, dass es eben die UNO ist, die quasi, wenn zumindest nicht politisch mächtig, sondern eben halt rein von der Ebene her die umfassendste, größte Organisation ist. Mhm. Und da hat eben dieses Scientific Advisory Board, das hat der UNO-Generalsekretär ins Leben gerufen. Das sind 26 Forscher aus 26 Staaten, 13 Frauen, 13 Männer und die sollen den UN-Generalsekretär Ban Ki-moon dann eben bei diversen Dingen beraten.
Mhm. Aber dann auch nur Ban Ki-moon beraten, also jetzt nicht so arbeiten, wie du es dir da gewünscht hast, sondern Ban Ki-moon kann dann halt sagen, hier hört mal, was ist denn da dran, wenn, weiß ich nicht, irgendjemand behauptet, der Gletscher schmilzt.
So hab's ich verstanden. Also es soll vor allem darum gehen, dass man eben irgendwie, ich glaube, Umweltschäden und Armut, das sind so die Themen, die halt, wo die da irgendwie beraten soll. Aber was jetzt genau da passiert, ist, weiß nicht. Also da wird irgendwie die UNESCO in Paris, da wird irgendwie ein Sekretariat einberufen und ich meine, die werden es dann nicht irgendwie, diese Leute werden dann nicht irgendwie alle jetzt irgendwie eine eigene Institut haben, wo die dann alle wirklich sitzen, sondern die sitzen halt da, wo sie jetzt auch sitzen und treffen sich vielleicht irgendwie alle paar Wochen mal oder sowas, weiß ich nicht. Also ich bin auch eher skeptisch, ob das wirklich was bringt. Also ich habe während meiner aktiven Zeit in der Wissenschaft selbst bei so großen internationalen Projekten mitgemacht und das ist teilweise immer, es ist so ein extremer Bürokratie-Overkill bei diesen ganzen internationalen Projekten, dass da selten irgendwie dann am Ende was Brauchbares rauskommt. Also vielleicht ist es da anders, aber keine Ahnung, was da rauskommt. Also zumindest gibt es jetzt dieses höchstrangige Wissenschaftsgremium und keine Ahnung, vielleicht ist das vielleicht schauen wir in 100 Jahren die Leute zurück und das war der Zeitpunkt, wo die Wissenschaftler die Weltherrschaft übernommen haben und alles zugrunde gerichtet haben.
Ja genau, das machen die ja sowieso mit Vorliebe, indem sie irgendwas in die Umwelt ausbringen, das uns alle dahin raffen wird. Zum Beispiel Genmais, hast du mitgekriegt die Woche?
Ja.
War sogar heute, glaube ich, die Meldung, oder?
Ich glaube, in meiner Lokalzeitung ist, glaube ich, auf der Schlagzeile ein Titel.
Genau, angeblich lehnen ja 88% der Europäer, oder waren es die Deutschen? Ich weiß gar nicht mehr. 88% der Bürger lehnen gentechnisch veränderte Maissorten ab. Da frage ich dann immer als erstes so komisch. Mich hat gar keiner gefragt. Woher wisst ihr das, wie ich dazu stehe?
Ja, über die Umfragen wahrscheinlich.
Ja, also ne, Umfragen halt.
Leute mit Festnetz, 88% genau. Der Leute mit Festnetz, genau. Die tagsüber zu Hause sind, die lehnen Genmais ab.
Das ist halt, ich finde auch mal, also wenn mich immer auf der Straße jemand fragt, ob ich an einer Umfrage teilnehme und ich Zeit dazu habe, dann gebe ich halt auch immer absurde Antworten. Von daher würde ich auch überhaupt nichts darauf geben, was eine Umfrage sei. Aber okay, irgendwie 88% der Bürger seien dagegen und nichtsdestotrotz wurde das Ganze jetzt von der EU-Kommission eingetütet, weil nämlich die Staaten nicht konsistent genug oder einheitlich genug abgestimmt haben. Also Deutschland hat sich dann enthalten bei dieser Frage. Ich weiß nicht, wie die anderen abgestimmt haben, aber es war halt so, dass war halt kein Konsens herzustellen und darum entscheidet jetzt die Kommission und die EU-Kommission scheint für die Einführung von gentechnisch verändertem Mais zu sein. Jetzt kann man spekulieren, warum das so ist, ob die vernünftig sind.
Was genau heißt jetzt Einführung? Das ist irgendwie wieder so Forschungsfälle?
Nee, darf gepflanzt werden.
Ganz normales Saatguthandel.
Genau, quasi. Darf gepflanzt werden, darf verarbeitet werden. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die EU-Kommission, vermutlich sitzen da sehr viele, wenn nicht korrupte, so doch Politiker, die so dermaßen von Lobbyisten agitiert werden, dass sie überhaupt nicht mehr zu einer autonomen Entscheidung fähig sind. Man kann aber auch unterstellen, dass sie einfach nur vernünftig sind, weil es eben nicht den Ansatz eines Beleges dafür gibt, dass das Zeug die Schäden verursacht, die ihm nachgesagt werden.
Ich meine, das Ding ist ja, es ist ja auch, wir haben ja immer noch, wir sind ja nicht irgendwo in irgendwelchen Kolchosenwirtschaft oder sonst irgendwas oder Planwirtschaft. Ich meine, wenn das Zeug, muss ja alles gekennzeichnet werden. Und wenn 88% das Zeug ablehnen, dann kauft es keiner, dann wird es nicht angebaut. Ich meine, das regelt sich natürlich so über Angebot und Nachfrage. Aber ich meine, du hast natürlich recht, dass das jetzt irgendwie rein von der allem, was bis jetzt erforscht worden ist, sich bis jetzt noch nicht gezeigt hat, dass da irgendwie jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Killer-Maispflanzen dann wie die Triffids da in den Science-Fiction-Filmen, die Länder durchziehen und uns alle umbringen und sowas. Ich meine, das Zeug in USA ist das ja schon Standard, da wird das ja schon überall angebaut und verkauft und ist in den Läden und so weiter. Also dass, wenn da jetzt irgendwie alle Zombies werden würden oder sonst irgendwas, dann hätte man das ja schon irgendwo mal gemerkt. Es ist ja nicht so, dass Abbau von gentechnisch veränderten Pflanzen irgendwas ist, was man einfach mal machen kann. Das sind ja gerade in Deutschland und Europa extremste Sicherheitsauflagen und Unmengen bürokratischen Hürden und alles zu erledigen. Das heißt, da ist schon, wenn das soweit ist, dass es quasi dann jetzt mal irgendwie marktreif ist, sag ich mal, dann hat man da schon lang genug drauf geschaut.
Denke ich auch. Und was mich, also ich habe natürlich keine Ahnung, ne? Aber wann immer ich gucke und wann immer ich mich dann auch mit so Gentechnik-Gegnern unterhalte, ich habe da auch einige im Freundeskreis, ist jetzt nicht so, dass ich da komplett aus bin, die präsentieren mir dann halt immer irgendwelche tollen Berichte, die Bauern in Indien, die Baumwollpflanzer in Indien, die da sich da reihenweise das Leben nehmen wegen dieses Genmaises.
Und vor allem Monsanto.
Das ist dann immer der zweite Schritt. Das ist auch eigentlich mein Punkt bei diesem Thema. Also in Südamerika sterben die Kühe, gibt es auch so ein Ding. Seit das der Genmeister ist, sterben die Kühe. Dass da ein Zusammenhang besteht, hat noch niemand belegen können. Und das, diese Diskussionsweise in diesem Thema finde ich immer so unredlich. Das ist bei Kernkraft übrigens genauso. Aber das, was du sagtest, dann kommt halt noch Monsanto dazu.
So wie Godwin's Law der Gentechnik.
Ist der Godwin der Gentechnik. Genau, das ist dann immer so, ja, Gentechnik ist total schädlich, davon stirbt man und die Bienen sterben und alle sterben, überhaupt alles ganz schlimm. Und dann sagst du, ja, aber dann beleg doch mal deine Behauptung, weil im Moment ist das, was du machst, ja eigentlich nur Panik. Ungefähr so, wie ich ständig Schiss habe, wenn ich in der U-Bahn fahre nachts. Weißt du, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da hinten sitzen drei Jugendliche, die werden mich gleich ausrauben. Also auf dem Niveau findet das ja eigentlich statt. Und ich finde das wirklich so unredlich. Also einfach Statt einfach zu sagen, okay, folgendes sind die Fakten und so ist die Entscheidung, wird dann halt Monsanto ausgepackt. Wenn du sagst, dann beleg mal deine Angst oder beleg mal das, womit du hier versuchst, Panik zu machen, dann kommt, ja, und außerdem ist Monsanto doof. Und das finde ich halt, das finde ich dann halt nicht nur unredlich, sondern doppelt problematisch, weil solange wir die Technologie-Genmanipulation diskutieren und dann immer wieder dieses Monsanto-Problem da rein.
Ja, Monsanto kann ja ruhig doof sein, das hat er mit dem Thema nichts.
Absolut, da müssen wir auch ran. Also wir müssen Monsanto irgendwie die Patente wegnehmen und denen auf die Finger klopfen, was man alles mit denen machen muss. Aber das hat halt mit der Gentechnologie nichts zu tun. Und
das Problem ist ja, dass da auch so extrem irrational immer rangegangen wird. Also
ja, ich habe gerade
genau, das Ding, schau dir Deutschen an, da wird irgendwie gefordert, dass auch irgendwie, es darf keine Tests mehr durchgeführt werden, es darf, wenn es nach gewissen Parteien geht, nicht mehr irgendwie auf Forschung durchgeführt werden. Ich meine, klar, dann findet die Forschung woanders statt. Dann wenn die staatlich organisierten Universitäten die Forschung nicht machen, dann machen es private Firmen. Und wenn sie es nicht in Deutschland machen, dann machen sie es woanders. Genau. Das heißt, wenn man da immer schon protestiert und sagt, dass die ganzen Felder zerstört und sonst irgendwas von Unis, dann wird die Forschung eben weiter stattfinden, aber halt dann nicht mehr kontrolliert, sondern eben privat. Ja. Und das ist halt irgendwie, ich sage nicht, dass das irgendwie, dass wir jetzt irgendwie, dass die Gentechnik jetzt schon alles erledigt ist und alles angebaut werden kann. Das soll alles natürlich erforscht und untersucht werden. Aber wenn man dann gleichzeitig das fordert, immer sagt, ja, es ist ja nicht erwiesen, dass das nicht gefährlich ist und gleichzeitig aber fordert, dass die Forschung nicht stattfinden darf, dann ist das ein bisschen irrational.
Ja,
genauso wie es auch ist, wenn du dieses Gentechnik hat ja auch, ist es, glaube ich, eher hauptsächlich nicht so sehr ein Problem der Vorurteile. Ja? Also das heißt, irgendwelche irren Wissenschaftler, die kreuzen da irgendwie Fledermausgene mit unserer weißen Pflanze oder sonst irgendwas. Ja? Da kommt irgendwie so ein Mischding aus Fledermaus und Erdbeere raus, dass der irgendwie vor sich hin stirbt und sowas. Und dann, ja, also man hat irgendwie so diese klassischen Irrer-Wissenschaftler aus Hollywood vorstellen.
Ja, genau. Ja?
Aber dass im Prinzip die Natur, dass da ständig irgendwie die DNA sich verändert von Lebewesen, von Dingen, dass die Menschen das schon seit Jahrtausenden machen. Also alles, wenn wir irgendwie Züchtungen, wenn wir Tiere züchten, Pflanzen züchten, dass wir da auch nichts anderes tun, als dafür zu sorgen, dass sich Gene verändern oder beziehungsweise veränderte Gene wir auswählen, welche sich weiter verändern dürfen, welche nicht. Das ist ja diese ganze klassische Gentechnik 1.0 quasi.
Ja. Das findet das alles statt. Was war denn das in den 50er oder 60er Jahren? Ist doch, was ist denn da die ganze Zeit mit Kobalt bestrahlt worden, um eben auch im Genmaterial rumzumanipulieren? Also die Dinge, die heute als nicht genetisch manipuliert angesehen werden, sind halt auch genetisch manipuliert. Entweder eben ja durch normale Züchtung, wie du sagst, oder halt tatsächlich auch durch Bestrahlung, die stattgefunden hat. Oder das müsste ich dann auch nochmal rauskramen.
Ja, das ist im Prinzip ein Imageproblem. Das halt die Leute, sobald es irgendwie um Gene geht, und das ist natürlich auch ein religiöses Problem, nehme ich an, dass viele irgendwie ein Problem damit haben, wenn jetzt irgendwie die Wissenschaftler Gott spielen und mit dem Code des Lebens
manipulieren und so weiter. Eingriff in die Schöpfung.
Ne? Ja, genau. Also das ist halt, aber im Prinzip ist jetzt an der Gentechnik jetzt, die ist nicht gefährlicher oder ungefährlicher als alles andere, was so Wissenschaft macht. Denn Wissenschaft ist ein Instrument, um mehr über die Welt rauszufinden. Und je mehr ich über die Welt rausfinde, desto mehr kann ich tun, im Guten wie im Schlechten. Also insofern ist da jetzt die wenn ziemlich Materialwissenschaftler irgendwas rausfinden, dann bauen die vielleicht irgendwie Patronen, die noch grausamer sind oder Landminen, die noch schlimmer sind, sonst irgendwas. Ja, also du kannst aus allem, es gibt kaum irgendwie ein Forschungsgebiet, wo du nicht theoretisch irgendwo irgendwas Grauenhaftes dann rausbasteln kannst, wenn du es drauf anlegst. Also insofern ist jetzt die Gentechnik, das wird immer so getan, dass so die Gentechnik wirklich so der Satan, das Böse an sich, wie die Atomkraft, und das ist halt diese irrationale Diskussion, die halt dann dazu führt, dass das fast keine, dass du überhaupt nicht mehr irgendwie normal drüber reden kannst. Also selbst wenn du irgendwie Atomkraft ablehnst, dann musst du irgendwie hysterisch genug und aus den richtigen Gründen ablehnen. Also das ist alles ganz, ganz es ist halt irgendwie ein komplettes irrationales Diskussionsklima, und das ist das Problem, weil auch die meisten Menschen, die wissen ja nicht Bescheid, die Politiker wissen nicht Bescheid, die Leute wissen nicht Bescheid, aber die Politiker und die Leute sind die eigentlich darüber bestimmen. Das sind ja die halt dann irgendwie jetzt abstimmen, soll das angebaut werden, soll das nicht angebaut werden. Das ist das Problem, dass halt die Dinge, die halt wirklich Atomkraft, Gentechnik, Stammzellen, was auch immer, das sind ganz konkrete Entscheidungen, die ganz konkret in der Gegenwart, in der nahen Zukunft getroffen werden müssen von Leuten, die keine Ahnung haben, die von Leuten gewählt worden sind, die keine Ahnung haben. Und anhand die Leute, die keine Ahnung haben, die Politiker wollen eben dann, natürlich müssen dann irgendwie, sind selten so integer, sag ich mal, dass sie quasi wirklich nach bestem Wissen und Gewissen darüber abstimmen und sich beraten lassen, sondern die machen halt das, von dem sie glauben, dass es ihnen Stimmen bringt. Ja? Und wenn die jetzt irgendwie sagen, ja, mit irgendwie Atomkraft ist böse, Gentechnik ist böse, wenn man damit die Emotionen anstacheln kann, die Menschen kriegen kann, dann machen die das, und dann interessiert sie die reale Wissenschaft, interessiert dabei nicht.
Nee, so gar nicht. Und dann der Gipfel der intellektuellen Unredlichkeit ist dann immer die Forderung nach dem Negativbeweis. Ne? Also gerade bei gentechnischen, also wie heißt es hier, bei Green Tech, ne? Also grüner Gentechnik, also Pflanzen und Nahrungsmittel, kommt halt immer als Scheinargument, ja, dann müssen die aber erstmal belegen, dass es ungefährlich ist, was halt nicht geht. Das ist ja genau dasselbe wie bei diesen ganzen Pseudowissenschafts- und Pseudomedizin-Diskussionen ja vor allen Dingen. Ja, dann beweist doch, dass es das nicht gibt.
Ja, das ist halt nichts ungefährlich. Das habe ich auch damals, wie Leute immer angekommen sind mit dem Teilchenbeschleuniger, ja, LHC, dass da irgendwie ein schwarzes Loch erzeugt werden kann, was die ganze Erde zerstört. Da haben sie auch immer gesagt, ja, aber das ist ja, selbst wenn nur eine ganz winzige Chance besteht, darf das nicht gemacht werden, weil nur wenn hundertprozentig erwiesen ist, dass der keinen Weltrückgang verursacht, dann darf das gemacht werden, ansonsten ist das zu riskant. Da haben sie gesagt, ja, alles, jede einzelne Tätigkeit, die jeder einzelne Mensch auf dieser Welt jeden Tag durchführt, kann dazu führen, dass die Welt untergeht. Ja, wenn du dir morgen einen Toast machst, kann das dazu führen, dass die Welt untergeht. Habe ich sogar mal irgendwie in meinem Blog genau vorgerechnet, wie aus dem Toasten eines Toastbrots der Weltuntergang resultieren kann. Ja? Und natürlich mit jedem beliebigen anderen Dings auch. Also alles, was jemand macht, kann potenziell wahnsinnig gefährlich sein. Ja. Zu beweisen, dass irgendwas vollkommen ungefährlich ist, ist unmöglich.
Ja, In der Tat. Und das bei der Kernkraft, darum kam ich darauf, dass, da habe ich nämlich dasselbe Problem. Ich kann nicht beurteilen, ob Kernkraft gut oder böse ist. Ich kann beurteilen, dass wir ein Müllproblem haben, weil wir haben uns jahrzehntelang nicht wirklich um den Müll gekümmert, sondern ihn einfach irgendwo hingestellt, in der Hoffnung, dass uns morgen eine gute Idee kommt, was wir mit dem Müll machen können. Aber ich habe bei diesem ganzen Atomkraftwerke-Abschalten-Dings immer das Gefühl gehabt, dass überhaupt nicht über irgendwelche Alternativen diskutiert wird. Und die erste, die mir da so spontan immer eingefallen ist, ist, anstatt zu sagen, ja, wir müssen die abschalten, weil die so gefährlich sind, also weil wenn mal eins explodiert, dann nimmt das so viele, ne, dann richtet es sehr viel Schaden an. Man könnte ja eigentlich auch mal genauso fragen, wo müssen wir es eigentlich hinstellen, damit es möglichst wenig Schaden anrichtet, wenn es explodiert.
Genau,
und
ja klar.
Diese Diskussion habe ich irgendwie nie gesehen. Natürlich ist es auch ein bisschen ketzerisch und auch ein bisschen Betrollung, weil also ich will es nicht unbedingt haben, weil dieses Müllproblem nicht gelöst ist. Aber wenn ich mir dann gleichzeitig angucke, dass gut, da bin ich sicherlich auch auf PR ein bisschen reingefallen. Aber ich war ja mal in Biblis im Reaktor, habe den mal besichtigt und habe mich da eben auch mit einem von diesen Leuten unterhalten, also von diesen Technikern, und der sagte, naja, es gibt halt zumindest theoretisch die Möglichkeit, den Atommüll weiter zu zerstrahlen,
ja,
und auf diese Weise auch wieder Energie zu erzeugen, sodass das dann irgendwie auf weiß ich nicht, 1% der ursprünglichen Masse eingedampft ist.
Ja, das gibt es diese Thema, also Carlo Rubbia, ein Nobelpreisträger, der am CERN gearbeitet hat, der ist jetzt, glaube ich, irgendwo in München und beschäftigt sich da irgendwo auch mit ganzen neuen Energie, also irgendwie Supraleiter für Stromtransport und den ganzen Kram. Und der hat eben unter anderem auch dieses Rubbia-Drohnen, dieses Ding, also das ist quasi so, auch so eine Art Teilchenbeschleuniger-Dingens, das, ich bin jetzt kein Experte, das ist eine Art Mischung aus Teilchenbeschleuniger und Atomreaktor, mit dem du quasi das als Treibstoff Atommüll nimmst, den Atommüll dann quasi in weniger gefährlichen Atommüll umwandelt, der dann halt nicht irgendwie 100.000 Jahre oder Millionen Jahre strahlt, sondern irgendwie 100 Jahre. Mit 100 Jahren kannst du irgendwie so ein Zeug einbuddeln.
Locker.
Oder halt irgendwie aufbewahren, dass es halt irgendwie unschädlich ist. Und dabei noch Energie rauskommt. Ja, also wenn es irgendwie ist auch wirklich eine dauerhafte Energiequelle, ja, wenn du jetzt irgendwie auf Atommüll als Energiequelle setzt, aber es wäre zumindest eine Möglichkeit, wie du halt das Zeug loswerden kannst und dabei noch Energie rauskriegst. Das ist halt auch so ein Ding, das muss wieder erforscht werden, ja, also da brauchst du wieder Leute, du musst halt wieder sagen, okay, wir bauen da jetzt einen Forschungsreaktor
hin. Genau, du brauchst Geld dafür und das musst du irgendwie begründen, und das kriegst du halt nicht begründet, wenn die allgemeine Hysterie sagt, bloß kein Geld für Atomkraft ausgeben.
Genau, also ein so ein Projekt hat zum Beispiel auch wieder Österreich mal abgedreht. Ja? Also da irgendwie hat die EU, glaube ich, wollte irgendwie so ein großes EU-Projekt machen, und Österreich hat da irgendwie Veto eingelegt und das ist dann irgendwie gecancelt worden. Und aber es gibt, glaube ich, in Belgien, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ich habe immer mal einen Blogpost darüber geschrieben, in Belgien planen die jetzt eine Spallationsreaktor, heißt das Ding, wo das dann auch erforscht werden kann. Aber es ist halt wahnsinnig schwierig zu sagen, dass man irgendwie jetzt die Atomenergie erforschen will, Atomkraft erforschen will, dass man irgendwie auch haben die Grünen nicht einmal gefordert, dass irgendwie die Forschung an Universitäten eingestellt werden soll zu dem Thema mit dem Atomausstieg. Unsinn. Und halt auch irgendwie keine Professoren nachbesetzt werden. Was natürlich auch unsinnig ist.
Dafür umso mehr Gender Studies, ne?
Ja, das weiß ich nicht, aber
gesagt, ja, das habe ich letztens was gelesen, ist total erschütternd gewesen, dass eine Zeit lang neue Professuren nur noch bei den Gender Studies eingerichtet wurden. Das kriege ich jetzt auch nicht mehr zusammen. Muss ich mal gucken, ob ich das für die Shownotes irgendwo nochmal finde. Das war sehr erschütternd.
Ja, aber selbst wenn wir jetzt den Atomausstieg, wenn wir von heute auf morgen alle Atomkraftwerke in Deutschland abschalten, dann sind die Dinge immer noch da.
Ja. Ja,
die kannst du dich irgendwie plötzlich auf den Mond beamen. Du brauchst immer noch Wissenschaftler, die sich auskennen, damit die Dinge abgebaut werden können. Du brauchst immer noch Experten, Wissenschaftler, die dann zum Beispiel irgendwo bei den ganzen UN Kontrollteams mit dabei sind, die halt irgendwo dann in den Irak fahren und gucken, ob die da Atomkraftwerke bauen oder Atombomben bauen. Ja, das heißt, nur weil wir jetzt aus der Atomkraft aussteigen, was durchaus
nicht
ungeschlecht ist. Ja. Genau, deswegen heißt es nicht, dass man jetzt irgendwie das zu einem Tabuthema machen muss, wo niemand mehr irgendwie verbotenes Wissen, was keiner mehr forschen soll. Das ist vollkommen unsinnig.
Mhm.
Aber das ist halt dieses Klima, ja. Das ist irgendwie Atomkraft ist wie Gentechnik, ist so ein verbranntes Wort. Das darf man nicht im Mund nehmen. Und deswegen kannst du halt auch nicht irgendwie, bin ich auch sehr, sehr skeptisch, ob ich sowas wie dieses Rubiatron und diese Spallationsreaktoren, ob die jemals irgendwie gebaut werden. Weil
das bist du sicher, dass es Belgien war? Ich war doch letztens am Max-Delbrück, nicht Max-Delbrück-Zentrum, sondern am Helmholtz-Zentrum Berlin. Die betreiben ja einen Forschungsreaktor. Und den schalten sie ab, sobald die europäische Spallationsquelle, ich glaube in Norwegen wird der gebaut oder in Schweden. Oder ist das wieder ein anderes Ding, was du beschreibst?
Ich habe das in meinem Blog, ich kann mal kurz schauen, ob das spontan fällt hier. Ich habe das mal in meinem Blog drüber geschrieben, da bist du kurz hier, da habe ich das. Das Ding heißt Myrrha, M-Y-R-R-H-A. Mhm. Und das ist ein Multipurpose Hybrid Research Reactor for High-Tech Applications. Und ich habe Belgien. Ist in Belgien.
Oh ja, interessant.
Soll 2023 fertig sein.
Hey, cool, das kriegen wir noch mit.
Wenn es dann noch fertig ist, das wäre mal die beste. Ja, genau.
Jetzt habe ich den Faden verloren.
Wir waren irgendwie bei irrationaler Wissenschaft und bei den höchsten UN-Gremium.
Ach genau, das wäre natürlich was für so ein UN-Gremium, ne? Also dass man sagt, okay, hier ist gerade so ein Peak an Irrationalität in der öffentlichen Debatte, dass wir irgendwo hingehen müssen, also irgendeine unabhängige Instanz haben müssen, die solche Sachen auch mal befreit diskutiert, also einfach befreit forschen kann oder zumindest auch Gelder hat, um befreit Aufträge vergeben zu können. Das Problem ist, die werden dann natürlich direkt wieder als korrupt eingestuft, weil natürlich auch immer die Verschwörungstheorien da blühen. Rund
um das ist halt das große Problem. Du brauchst, was du gesagt hast, aber du brauchst auch, glaube ich, wirklich viel, viel mehr wissenschaftliche Öffentlichkeitsarbeit. Du musst dem Menschen irgendwie dieses Bild aus dem Kopf nehmen, dass die Wissenschaftler in ihren Labors sitzen und da irgendwelche fiesen Dinge zusammenbauen und zusammenpunchen, mit denen sie den Menschen schaden wollen. Dass halt diese Vorteile sind immer noch sehr stark verbreitet. Wenn die Menschen besser Bescheid wissen über Wissenschaft und also über wie Wissenschaft funktioniert und auch über die Wissenschaft selbst, also wissen, was ist Gentechnik eigentlich, was passiert da, was ist Atomkraft, was gibt es für Alternativen und so weiter. Mhm. Wenn man das alles darüber Bescheid weiß, dann kann man da auch viel rationaler darüber diskutieren. Dieses ganze Irrationale kommt ja daher, dass Leute nicht Bescheid wissen, wie das alles funktioniert. Weil wie gesagt, wenn du keine Ahnung hast, dann kannst du halt nur mit Emotionen diskutieren und nicht mit Fakten.
Wo du Wissenschafts-PR sagst, ein wenig Reklame für einen meiner Auftragsgeber, die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Die machen einen Wissenschaftscomic, haben sie sich irgendwie ausgedacht. Das Ding heißt Klar soweit. Ich habe es selber noch nicht gesehen, was ein bisschen schade ist, obwohl ich doch für die arbeite. Ich mal fragen. Am 17. Februar soll es das zum ersten Mal geben. Das heißt, irgendwann zwischen dieser und der nächsten Sendung. Und die haben extra einen Blog dafür eingerichtet. Das heißt Augenspiegel, was ein sehr hübscher Name ist. Wollte ich nur mal darauf hinweisen. Also es gibt ein neues Mittel der Wissenschaftskommunikation in Deutschland und das ist ein Wissenschaftscomic. Da bin ich echt mal gespannt, wie der aussieht und wie der aufbereitet ist.
Klingt interessant, werde ich mal angucken.
Ja. 17. Februar halt erst. Mhm.
Ja. Noch eine zweite große Wissenschaftler, Behördenkonglomerat, also Wissenschaftliche Expertengruppe, hochrangige Expertengruppe,
wollte ich sagen. Ja.
Ja. Die ESA und mit diversen anderen Raumfahrtbehörden auf der ganzen Welt haben jetzt eine Expertengruppe, die nennt sich SMPG, glaube ich, irgendwie Same Page spricht man das aus, haben sie gesagt, Space Mission Planning and Advisory Group, die sich weltweit koordiniert mit der Bedrohung durch Asteroiden auseinandersetzt. Also dass es wirklich bis jetzt noch keinen irgendwie gesammelten weltweiten Plan gab, was man tatsächlich, also natürlich, es gibt jede Menge Wissenschaftler, die sich überlegt haben, was man machen kann, wenn mal so ein Asteroid kommt, aber es gab keine globale irgendwie Organisation des Ganzen, was natürlich dann nötig wäre, wenn man wirklich was machen wollen würde.
Ist das überhaupt sinnvoll, das zu tun, oder ist das auch eher so Fear, Uncertainty and Doubt induziert durch diverse Kinofilme, dass sie gesagt haben, wir müssen jetzt mal was forschen und Antworten liefern, die Leute haben Angst?
Nein, überhaupt nicht. Also in der Hinsicht, dass es wirklich so Asteroideneinschlag ist, die einzige Naturkatastrophe, gegen die man was tun kann, wenn man wollen würde. Also die anderen, wie Vulkanausbrüche, Fluten, Waldbrände, die kannst du nichts machen. Wenn die mal da sind, dann sind die auch da und gehen auch nicht mehr weg. Also da kannst du die Folgen eindämmen, die Vorhersagen verbessern, Leute Evakuierungspläne besser machen und so weiter, aber du kannst die Katastrophen nicht verhindern. Ja? Du kannst jetzt nicht irgendwie einen Vulkan Korken reinstecken oder sonst irgendwas. Ja? Ja. Also das geht nicht. Aber einen Asteroideneinschlag kann man vorhersehen und man kann was dagegen tun, theoretisch. Ja, also es gibt da jede Menge Möglichkeiten, was man machen könnte. Das ist auch schon alles teilweise so theoretisch erforscht, sehr, sehr exzessiv, teilweise praktisch erprobt. Aber wie gesagt, das wäre halt so ein Ding, wo man dann wirklich vergleichsweise schnell, vergleichsweise viel machen muss. Und das ist wirklich was halt dann vermutlich nur international gehen würde. Und darum ist es durchaus wichtig, dass jetzt, das ist, glaube ich, von der UNO, von dem Ausschuss für die friedliche Nutzung des Weltraums, UNCOPUS heißt das, glaube ich, die Abkürzung. Ja. Und die haben halt diese internationale Gruppe da irgendwie gegründet. Und das ist durchaus wichtig, dass das sowas gemacht wird. Weil die Chance, dass da wirklich so ein großer Asteroid kommt, die ist vergleichsweise gering.
Das war jetzt die Frage eigentlich. nicht genau. Das
ja, also wir haben es ja gesehen, letztes Jahr im Februar kam ja der in Russland, in Chelyabinsk, der hat halt nur Scheiben kaputt gemacht. Aber wenn der halt irgendwie 10 Meter größer gewesen wäre, hätte er Häuser kaputt gemacht.
Ja.
Und nicht halt die Scheiben. Also das wäre durchaus sowas, ich sage jetzt nicht, also wie gesagt, ich bin kein Weltuntergangsprophet, aber wir wissen, dass Asteroiden in der Vergangenheit eingeschlagen haben, dass sie in der Gegenwart einschlagen, dass sie in Zukunft wieder einschlagen werden. Das ist ein Fakt. Mhm. Und die kleinen Asteroideneinschläge, die sind relativ häufig. Ja. Also wenn man schaut nachts am Himmel, jede Sternschnuppe ist ein Mini-Asteroid, der mit der Erde kollidiert.
Ja.
Staub fallen 100 Tonnen pro Tag irgendwie auf die Erde runter. Diese Dinger wie Chelyabinsk, also diese gibt's, die halt meistens kommen ja nicht ganz so weit runter zum Boden, sondern irgendwie explodieren weiter oben,
ja,
wo man dann nur noch irgendwie auf Radarbildschirmen was sehen kann. Aber von denen gibt es auch irgendwie ein paar pro Monat, ja. Also die wirklich großen, die sind halt selten. Also wirklich sowas, was die Dinosaurier weggemacht hat. Ja, also die kommen halt irgendwie alle 100.000 Billionen Jahre mal. Aber wenn sie kommen, dann könnten wir was dagegen tun. Und das ist halt da wichtig, dass es halt wirklich dann, dass man halt zumindest irgendwie, man muss jetzt nicht irgendwie überall auf der ganzen Welt irgendwelche Raketen stationieren und irgendwie riesen Aufwand treiben, aber man sollte zumindest irgendwie koordiniert sich Gedanken drüber machen, dass man halt nicht erst anfangen muss, was zu tun, wenn es dann schon zu spät ist.
Mhm, verstehe.
Vor allem, wenn man da auch mit wenig Einsatz viel erreichen kann. Denn das Wichtigste ist, man muss halt die Theorie drauf haben, man muss genau wissen, was kann man machen, in welchen Fällen, und man muss vor allem den Himmel beobachten. Ja, man braucht wirklich im Prinzip nur kleine Teleskope. Es muss nicht mal irgendwie so ein Riesenteil sein wie Hubble-Teleskop oder irgendwie
die ESA. Muss man den Himmel nicht komplett beobachten? Also brauche ich nicht unglaublich viele Teleskope? Also weil ich muss doch eigentlich in jede Richtung gleichzeitig gucken.
Naja, im Prinzip kannst du von einem Punkt der Erde aus, wenn du nach oben guckst, siehst du den halben Himmel.
Ach so, also, ja, stimmt.
Aber ja. Natürlich, es ist schon klar, also du musst schon irgendwie, natürlich wie die auf der Nordhalbkugel gibt es wesentlich mehr Teleskope als auf der Südhalbkugel. Und da ist natürlich viel, kannst du nicht immer überall gleich hin beobachten, weil natürlich dann auch der Horizont verstellt ist manchmal irgendwo. Und im Horizont näher kannst du dich so gut sehen wie direkt über dir und so weiter. Also es schadet nicht, wenn da mehr sind, vor allem es ist auch nicht überall gleichzeitig Nacht. Ja. Also es gibt schon noch ein paar. Der Himmel ist jetzt schon recht gut überwacht, aber es kann durchaus noch besser werden, vor allem, weil es natürlich wirklich kontinuierlich passieren muss. Ja? Also am besten wäre es natürlich, wenn man sowas aus dem Weltraum machen würde. Ja? Also du bräuchtest, hat mal ein Kollege von mir an der Uni Wien, hat da seine Diplomarbeit drüber geschrieben, glaube ich. Du bräuchtest zwei Teleskope, die relativ klein sein können. Eins in den Lagrange-Punkt L4 und eins in den Lagrange-Punkt L5. Das sind so spezielle Punkte entlang der Erdbahn. Und da setzt du die Teleskope hin und dann reicht es wirklich so, wenn die, das quasi so eine Art Stereoblick, ja, dann ja. Normalerweise musst du ja von jedem, du musst quasi so ein Teil mindestens dreimal beobachten, damit du mathematisch die Bahn draus berechnen kannst. Also du brauchst mindestens drei Koordinaten, drei Datenpunkte, dann kannst du aus dem Teil die Bahn berechnen. Mhm. Und das ist natürlich, wenn du jetzt irgendwie Pech hast und du findest das Teil jetzt irgendwie erst irgendwie am Ende der Nacht oder du findest das und dann kommen irgendwelche Wolken auf und dann normalerweise machst du immer so, du machst quasi Aufnahmen vom Himmel im Abstand von ein paar Stunden und schaust danach, hat sich auf diesem vom einen Bild zum anderen irgendwas verändert.
Ja.
Und dann siehst du halt, okay, da ist halt ein Teil, ein Asteroid, der bewegt sich, dann kannst du aus der Bewegung halt die Bahn berechnen. Dann kommen andere Astronomen, schauen nochmal nach, kriegst mehr Daten und irgendwann hast du eine gute Bahn für das Teil. Das Problem ist halt natürlich, stell dir vor, da findest du so ein Ding und dann ist halt irgendwie, kommt eine Wolke oder die Nacht ist vorbei oder sonst irgendwas, dann hast du nicht genug, um die Bahn genau berechnen zu können und in der nächsten Nacht findest du es nicht mehr. Das ist schon, also es gibt immer wieder so Asteroiden, quasi, die man kurz entdeckt und dann gehen sie verloren, weil man halt nicht genug Daten hat. Und wenn du das im Weltraum machst, dann hat mein Kollege ausgerechnet, es reicht, wenn du das irgendwie mit ausgetüftelten Datenauswertungsroutinen und mathematischen Algorithmen und so weiter draufschmeißt, dann reicht es im Prinzip, wenn wirklich diese beiden Teleskope das Ding einmal beobachten. Ja, also die beiden Teleskope müssen einmal hinschauen und du hast aus dieser einen Beobachtung von zwei Teleskopen kannst du dann sofort die Bahn berechnen.
Mhm.
Und das wäre natürlich eine tolle Sache, weil dann hast du irgendwie, da oben hast immer gute Beobachtungsbedingungen und das müssen auch keine riesen Teleskope sein. Das müssen dann einfach so kleine Teleskope sein, die man sich durchaus irgendwie jetzt nicht wahnsinnig viel Geld kosten, die man sich durchaus leisten kann. Und dann hättest du quasi so eine Weltraumüberwachung, die nichts mehr durchlässt. Also das wäre sowas, ich weiß nicht, was jetzt genau diese ESA-UNO-Gruppe da machen wird, aber sowas könnte man sich dort überlegen.
Die musste mal raus, kommt man da irgendwie ran an die Arbeit von dem, dass wir es verlinken können?
Die kann man theoretisch mal rausfinden. Siegfried Eggel heißt der. Vielleicht findet das irgendjemand.
Wie, Eggel?
Eggel, E-G-G-L. Mhm. Wie, und der von der Uni Wien. Und der hat sicherlich irgendwo, ob die Diplomarbeit verfügbar ist, weiß ich nicht, aber er hat sicherlich einen Artikel drüber geschrieben, so einen Fachartikel.
Mhm. Ja, ich guck mal, was die Shownotes. Ja, ja, irgendwas. Ja,
also, ich habe den schon mal irgendwo verlinkt bei mir im Blog. Also, der muss ich irgendwo finden lassen.
Was der, genau macht jetzt der Lagrange-Punkt?
Lagrange-Punkt, das ist, wenn du dir vorstellst, stell dir die Erde vor, ja, und stell dir die Sonne vor und wie die Erde um die Sonne geht.
Ja.
Macht die Erde so eine Kreisbahn um die Sonne. Und dann gibt es 5 Punkte zwischen Erde und Sonne, wo sich alle Kräfte exakt aufheben. Ja, also die Gravitationskräfte und die Fliehkräfte und so weiter heben sich auf. Das sind so 5 kräftefreie Punkte. Und diese von diesen 5 Punkten sind 3 Punkte auf der Verbindungslinie Erde-Sonne. Also wenn du durch Erde und Sonne eine Linie ziehst, dann hast du einen Punkt quasi auf der Rückseite hinter der Sonne, also Punkt, Sonne, Erde, da ist ein Punkt und 2 Punkte links und rechts von der Erde.
Und was ich da platziere, das muss ich nicht weiter irgendwie mit einem Antrieb versorgen oder so, ne?
In dem Fall, also diese 3 Punkte, das sind die sogenannten instabilen Lagrange-Punkte, 1 bis 3. Und das heißt quasi, wenn du da was, da kannst du, wenn du exakt in dem Punkt bist und keine anderen äußeren Störungen mehr wirken, dann würde das immer dort bleiben. Da aber natürlich noch andere Planeten im Sonnensystem sind, kannst du das nie exakt rein. Das heißt, du musst dann quasi doch immer ein bisschen Energie aufwenden, dann hast du so eine Bahn um den Punkt herum. Das sind zum Beispiel bei L2 sind sehr, sehr viele Teleskope, jetzt Gaia, das Gaia-Teleskop ist zum Beispiel dort und ein paar andere Teleskope sind auch dort. Mhm. Dann gibt es immer noch die Punkte L4 und L5 und die liegen auf der Bahn der Erde, jeweils 60 Grad vor und hinter der Erde. Das sind stabile Lagrange-Punkte und dort, wenn du quasi dort ein Objekt reinsetzt und das ein bisschen rausstörst, dann kommt es wieder zurück. Quasi der Unterschied, wie wenn du eine Schüssel hast und irgendwas in der Schüssel reinschmeißt, dann landet es am Ende immer am Boden. Mhm. Wenn du die Schüssel umdrehst und irgendwas auf die Schüssel draufschmeißt, direkt oben bleibt es liegen, aber wenn du es ein bisschen störst, rollt es am Rand runter. Ja, also das, diese Lagrange-Punkte L4 und L5, das sind eben stabile Lagrange-Punkte und dort können sich Objekte dauerhaft aufhalten.
Mach mal dein Handy aus.
Ja.
Einmal mit Profis.
Nee, ich habe nur hier einen wichtigen Anruf erwartet.
Achso.
Wollte ich schauen, dass du irgendwie. So, ist jetzt, warte mal, ich hab's jetzt.
Und? Ich schneide das übrigens nicht raus, damit sie dich hinterher alle hänseln können.
Ja, mach nur das Handy. Ich habe auch ein uraltes Nokia-Handy übrigens. Ja,
das irgendwie. Ja, das ist gegen die NSA.
Genau.
Gibt es da eigentlich was Neues? Nee, ne? Außer, dass wir jetzt doch am Wochenende, nee, bei NSA, am Wochenende war doch dann irgendwo, ist dann ruchbar geworden, dass die Geheimdienste auch Beweise auf fremder Leute Computer pflanzen. Also das ist noch nicht mal, ne? Also kann dir halt passieren, dass du, weiß ich, dass sie dir deinen Rechner beschlagnahmen und da irgendwelche Beweise für ein Verbrechen drauf sind, das du nie begangen hast. Und die Geheimdienste es da draufgepackt haben, finde ich schon ganz.
Haben jetzt alle, das ist eine neue Standardausrede für alle dann, die irgendwas Fieses gemacht haben.
Ja, natürlich ist das eine Standardausrede. Also, weil das ist halt sowieso, also eigentlich müsste ein Gericht das als Ausrede akzeptieren, dass du sagst, es tut mir leid, ich weiß nicht, wie diese Daten dahin kommen. Wenn tatsächlich dein beschlagnahmter Rechner das einzige Beweismittel ist, das sie haben, und da ist halt, ne, weiß ich nicht, so gerade hier der SPD-Politiker, darum fand ich das so amüsant, Sebastian Edati.
Stimmt, habe ich gehört.
Wo ja dann irgendwie so eine Lokalzeitung jetzt gesagt hat, ja, das ist ein Kinderpornografievorwurf. Staatsanwaltschaft hat das ja nicht kommentiert. Aber rein theoretisch, wenn der einzige Beleg dafür, dass dieser Typ irgendwie Kinderpornosammler ist, darin besteht, dass er entsprechende Dateien auf der Festplatte hat, dann muss ein Gericht eigentlich zu dem Schluss kommen, ja, nee, der muss die nicht notwendigerweise selbst dahin gepackt haben. Die können auf mannigfaltig andere Wege dahin gekommen sein, in dubio pro reo.
Das stimmt eigentlich. Also das dürfte eigentlich kein Beweismittel mehr sein, sowas.
Genau. Ja. Ich bin mal gespannt, wann wir so weit kommen, dass es keins mehr ist.
Ja, aber wenn du dir anschaust, was die Gerichte in Deutschland da irgendwie beschließen, diese Geschichte mit diesen Pixelio-Bilder da oder sonst irgendwas, was du jetzt mitbekommen hast.
Am Rande auch nur,
dass man irgendwie was.
Der Urheber muss im Bild erkennbar sein oder so ähnlich.
Ja, ne? Das Ding ist, du kannst quasi, wenn du quasi ein Bild mit rechts anklickst und dann kannst du dir im Browser quasi nur das Bild anzeigen lassen. Ja. Das Bild, das irgendwo ist, kannst du direkt anzeigen lassen. Dann siehst du halt nur das Bild und da alles, was du dann irgendwie an Copyright-Hinweisen drunter geschrieben hast, ist dann nicht zu sehen. Da hat das Gericht gemeint, dieses Rechtsklick-Anzeigen ist eine unterschiedliche Verwendung des Bildes, als es vorher war. Also wenn du es in der Seite einbindest und mit Rechtsklick anzeigst, sind laut dem Gericht 2 unterschiedliche Verwendungsarten und müssen jeweils extra gekennzeichnet werden. Und,
das ist ja ein Unsinn.
Das Beste war ja, das Gericht hat auf seiner Homepage selbst so ein Bild drauf, genau von dieser Seite, dieser Pixelio-Datenbank, und die haben das dann erst 2 Tage später, haben sie es dann nochmal irgendwie extra gekennzeichnet, aber davor hatten sie es auch genauso falsch drauf, also falsch, genauso drauf, wie man es halt irgendwie drauf hat, ja. Aber
nein. Hat dann wahrscheinlich der Richter der Pressestelle nicht Bescheid gesagt rechtzeitig, ne?
Ja. Das kann gut sein, ja.
Wir sind wahrscheinlich noch weiter von entfernt, dass sowas.
Keine Ahnung, sie müssen warten, bis die ganzen Leute, die jetzt irgendwie Richter werden oder sonst, oder die genau, jetzt gerade erst irgendwie erst zur Uni kommen, bis die nochmal irgendwie. Aber wahrscheinlich dann gibt es in 20 Jahren gibt es ein anderes Zeug, was viele wieder nicht verstehen.
Vermutlich. Also. Aber wo wir gerade bei Gerichten sind, ich weiß, eigentlich wollen wir ja den Scheiß du jour am Ende der Sendung bringen, ja, aber passt gerade so schön. Ist auch nichts Neues, aber immerhin das Landgericht Bielefeld hat geurteilt, Werbung für Bachblütenprodukte zur Einnahme bei emotionaler Aufregung sei zu unterlassen. Das fand ich sehr, sehr schön. Also gibt halt, ne, Bachblüten kennen wir ja, das ja, ist so, ja, so irgendwie das Doofe der Doofen. Also so Homöopathie gibt sich ja wenigstens noch ein bisschen Mühe, so auszusehen, als wäre es irgendwie mit Sinn und Verstand. Bachblüten ja gar nicht mehr, ne, sondern das hat sich dann halt irgendeiner ausgedacht, so, also das ist im Grunde auch nichts anderes als
Herr Bach war das.
Herr Bach war das, genau, darum heißen die Bachblüten. Und das steht ja in jeder dämlichen Apotheke rum, ne? Und da gab es halt auch einen Apotheker irgendwo da unten, der halt gesagt hat, ja, hier, das hilft bei emotionaler Aufregung, zum Beispiel bei Flugreisen oder Prüfungsstress oder sowas. Und hat das Gericht gesagt, Moment mal, das ist verdammt, wie heißt das? Jetzt habe ich das Wort vergessen. Das ist ein
Bullshit?
Nee, nicht ein Bullshit. Ja, das ist es sowieso. Nee, das ist halt eine Gesundheitsaussage, also eine Aussage über Gesundheitswirkung, die dadurch zustande kommt, dass die Einnahme von Bachblüten unmittelbar an Ereignisse geknüpft wird. Also gesagt wird, das hilft gegen Prüfungsstress. Wenn die nur gesagt hätten, gegen emotionale, ne, Hilfe, also kann gegen emotionale Aufregung helfen, dann hätten sie wahrscheinlich nichts gesagt. Aber weil die dazu geschrieben haben, Flugreisen und so, ist es halt unzulässig. Und die haben gesagt, du darfst damit nicht mehr werben. Ordnungsgeld 250.000 Euro oder sowas maximal. Da habe ich dann sehr gelacht. Aber es ist halt auch bloß so ein Tropfen auf den heißen Stein.
Ja, da passt dann irgendwie, wenn du den Tropfen gleich wieder wegverdampfen willst, kann ich dir meinen Scheiß der Woche erzählen. Das soll ich dann aufheben für Schluss.
Erzähl, komm.
Also mein Scheiß der Woche ist die Bambini Kinderarznei.
Was?
Bambini aus Kindern? Kinderarznei von Hehl, ja, also auch so ein Homöopathiehersteller. Ich lese mal vorher, was die schreiben auf der Homepage. Es gibt eine neue Produktfamilie, die speziell für Kinder entwickelt wurde. Sie heißt Bambini Kinderarznei. Die 4 Produkte gegen häufige Kinderbeschwerden heißen Bronchobini, Flatulini, Cutacalmi und Lunafini. Bronchobini hilft bei erkältungsbedingten Husten, Flatulini bei Blähungen, Bauchkrämpfen und Verdauungsstörungen und so weiter und so fort. Die Produkte von Bambini Kinderarznei sind rein natürlich und eignet sich deshalb schon für Kinder und Babys ab 0 bzw. 6 Monaten. Und dann gibt es einen Link Pflichtangaben dabei. Ja. Und wenn du auf den klickst, da steht dann hier, zur Anwendung bei Säuglingen unter 6 Monaten liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Säuglingen unter 6 Monaten nicht angewendet werden. Das ist halt, sind im Prinzip Globuli, die speziell für Kinder
vermarktet. Ja, aber haben die nicht vorne auf der Seite gesagt, von 0 bis 6 Jahre,
ja, 6 Monate? Das haben sie wirklich gesagt, ja, aber dann gibt es diese Pflichtangaben, wo halt irgendwie draufsteht, wo dann übersetzt wird, dass rein natürlich halt homöopathisch heißt. Und dann eben das mit, weiß ich, vorne steht, wie gesagt, da eignet sich für Kinder von Babys ab 0 bis 6 Monaten. Und hinten steht dann, bitte nicht anwenden. Ich finde es auch
Auch ganz witzig. Natürlich kann man das anwenden. Man kann doch so kleinen Kindern Zucker geben, oder?
Natürlich, finden die toll. Also das Problem ist, was man hier immer so stört in der Sache ist, dass die Homöopathen von sich selbst immer behaupten, das wäre ja alles irgendwie ganzheitliche Naturmedizin und so weiter und der ganze Mensch wird betrachtet. Im Gegensatz zur bösen Schulmedizin, die immer nur die Symptome abfragen.
Ja, so ist es ja nicht. Also das ist ja, wenn irgendjemand nur an der Symptomatik rumdoktort, dann die Homöopathen.
Genau, das ist das Problem. Die Homöopathie ist quasi der menschliche Körper eine Blackbox. Das ist irgendwie alles, was in den letzten 200 Jahren über die inneren Organe, die Biochemie des Körpers rausgefunden worden ist, existiert nicht für die Homöopathen. Da gibt's halt, werden die Symptome abgefragt, dann wird nachgeschaut in der Datenbank, welches Globuli draufkommt und dann kriegt man halt die Tablette. Also es gibt Symptome und dann gibt's die Globuli dazu. Und das gibt's halt wirklich für alles, ja. Irgendwie Kopfschmerzen, Globuli. Irgendwie Schnupfen, Globuli. Rückenschmerzen, Globuli. Kind passt in der Schule nicht auf, Globuli. Kind kann nicht einschlafen, Globuli. Das heißt, da wird quasi wirklich dann jetzt diese Kinderarznei, das ist gerade eben wirklich das, wo man wirklich schon die kleinen Kinder dazu erzieht, egal was dir fehlt, egal was du hast, nimm eine Tablette, dann wird's besser. Und das ist halt irgendwie was ich immer was mich so aufregt, dass halt wirklich schon in der Homöopathie dadurch, dass halt wirklich, dass du halt die Dinge einschmeißen kannst wie Zucker, weil es halt nichts anderes als Zucker ist, schon werden die auch ständig überall für alles angewendet. Und dadurch, dass sich die ganzen, die meisten Homöopathie-Fans ja oft auch alle irgendwie selbst verarzten, die haben ihre Hausapotheken und das ist halt kein wirkliches medizinisches System, sondern es ist halt wirklich ja, so eine Art Hobby-Dings. Ja? Also es wird wirklich, egal was ist, es wird immer erstmal geschaut, Homöopathen, was irgendwie, wenn irgendwo das Kind nicht lieb spielt am Spielplatz oder sonst irgendwas, also es wird immer alles irgendwie probiert mit Globuli zu behandeln. Und dann wird wirklich den Kindern von klein auf schon beigebracht, egal was für ein Problem du hast, nimm eine Tablette und dann wird's besser. Mhm. Das halte ich halt irgendwie für falsch.
Ja, so Medikalisierung halt. Ne? Es gibt auch gegen jedes Zipperlein eine Tablette. Das ist ja das Signal, was du da sendest. Ja.
Für die Homöopathen haben ja auch für alles. Also wenn du dir durchliest, was die dafür für Symptomlisten haben, die ganzen, weil kennst du diese Arzneimittelprüfungen? Ja? Also die finden ja raus, gegen was wirkt, indem sie es einnehmen, wenn sie gesund sind, dann irgendwie alles aufschreiben, was ihnen so zustößt. Ja? Also selbst irgendwelche Träume, ja, wenn du irgendwie träumst, dass du irgendwie ertrinkst, dann hilft das Globuli gegen Atembeschwerden oder sonst irgendwas. Ja? Also ich musste mal durchlesen, da gibt es ja online viele diese Arzneimittelprüfungen schon drin. Habe geträumt, einen alten Mann gesehen zu haben und sonst irgendwas. Das sind das alles irgendwie.
Glaubst du eigentlich, dass wir diesen Schwachsinn irgendwann mal loswerden? Das hört nie auf.
Bei Homöopathie ist den Schwachsinn an sich werden wir nicht loswerden. Er kann vielleicht mal wieder stärker oder weniger werden, aber gerade die Homöopathie, die ist zumindest in Deutschland, die ist jetzt so drin in der Gesellschaft, so akzeptiert von wirklich die gesamten Gesellschaft, ist irgendwie von Apothekern, von Ärzten, von Gesundheitspolitikern, alle. Also das ist so, aber schon so drin in der Gesellschaft und anerkannt als sanfte Naturmedizin, als Alternative und so weiter. Das kriegst du nicht mehr raus. Da habe ich auch keine Hoffnungen mehr, dass da irgendwie Aufklärung irgendwas bringt oder so weiter. Also die Homöopathie, die ist da und die geht so schnell nicht weg.
Tja, dann haben wir wenigstens was, worüber wir uns kaputt lachen können.
Genau.
War auch sehr schön, ich weiß gar nicht, wo das flog. Heute flog das auf Twitter an mir vorbei. So ein Cartoon, wo einfach nur, also einfach eigentlich nur ein Spruch, aber der war dann irgendwie illustriert und der Spruch war auf Englisch halt, ich sage ja nicht, also ich fordere ja nicht, die dummen Leute alle zu eliminieren, aber wir könnten doch einfach die Warnhinweise alle von den Packungen runter machen und dann löst sich das Problem von selbst. Das fand ich irgendwie ein ganz nettes Ding.
Ja, ob das was bringt, aber...
Weiß ich auch nicht. Kommen wir zurück zur Wissenschaft. Hast du noch was mit?
Ja, schmeißt du ab und zu mal alte Hardware weg?
Ja, in die orange Tonne. Die gibt es jetzt auch nicht mehr.
Das kann, also du bist jetzt keine Raumfahrtagentur, aber das kann...
Obwohl?
Das kann ein Problem machen. Also es gibt einen Satelliten, das ist der International Sun-Earth Explorer, ISEE, der ist 78 gestartet worden. Es hat dann irgendwie die Magnetosphäre der Erde untersucht und ist dann 83 nochmal irgendwie umgebaut worden, nicht umgebaut, aber halt irgendwie umkommissioniert worden, um ein paar Kometen zu erforschen. Und der fliegt halt seitdem um die Sonne, also ist jetzt quasi nicht im Orbit um die Erde, sondern um die Sonne und ein bisschen näher an der Sonne dran. Das heißt, der ist schneller als die Erde. Und irgendwann demnächst, im Sommer, glaube ich, im August, holt der quasi ein, also der kommt quasi von hinten an der Erde wieder vorbei.
Ist das Ding, mit dem die nicht wissen, wie sie mit ihm reden sollen?
Genau, also die haben das Ding ist noch, sie haben festgestellt, sie haben das letzte Mal, glaube ich, irgendwie 2008 mit dem geredet und haben, also nicht geredet, aber haben festgestellt, dass da immer noch ein Signal kommt von denen, ja, also der hat immer noch sein Trägersignal, schickt immer noch aus, beim letzten Mal 1999 hat man noch irgendwie detaillierter mit dem kommuniziert, da haben noch 12 von den 13 Instrumenten funktioniert und jetzt hat man sich überlegt, okay, wenn der jetzt schon so nahe vorbeikommt, dann könnten wir nochmal probieren, mit dem irgendwas zu machen, genau, ein neues Programm drauf spielen, dass er nochmal irgendwie ein bisschen Wissenschaft machen kann. Wenn der schon noch funktioniert, dann wäre das ja die Idee. Das Problem ist nur, die haben jetzt beim Goddard Space Flight Center nachgeschaut und haben halt festgestellt, die haben die Hardware nicht mehr, um das Ding anfunken zu können. Die haben die Hardware nicht mehr, um mit dem Teil reden zu können.
Erzähl weiter.
Die könnten jetzt noch den neuen Transmitter noch bauen. Das war natürlich ein ganz, 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 ganz alter. Die haben schon wie 78, wie gesagt, sind die gebaut worden.
78 ist das Ding gestartet. Wer weiß, wann es gebaut worden ist. Ne?
Also 78, ja, Satelliten sind doch generell immer ein bisschen ein, zwei Generationen hinter dem aktuellen, was möglich ist, hinterher, weil die so lange geplant sind. Aber wie gesagt, das ist 1999 hat man diese alte Hardware quasi weggeschmissen. Und mittlerweile kann man eben nicht mehr mit dem Teil reden. Man könnte jetzt irgendwie neue Sachen bauen, klar. Das weiß man noch, was man da bauen müsste, aber das haben wir gemeint, das wäre halt zu teuer, um halt so einen alten Satelliten einfach anzufunken. Und jetzt fliegt das Ding halt vorbei, funktioniert noch, sendet noch Signale aus, aber wir antworten nicht mehr, weil wir die Hardware nicht mehr haben.
Und die sind auch nicht in der Lage, also diese Hardware war dann wahrscheinlich auch eine Sonderanfertigung und ist jetzt auch nicht irgendwie auf eBay noch von irgendeinem Sammler aus dem Keller zu erstehen, oder?
Denke ich mal, dass die das geschaut hätten, dass wenn das jetzt halt wirklich irgendwas Spezielles gewesen wäre. Vor allem, das Problem ist ja, dass sich auch die Infrastruktur rundherum geändert hat. Ja, also jetzt hast du ganz anders dieses NASA Deep Space Network, mit dem die NASA mit ihren Raumsonden kommuniziert. Das ist ja auch was jetzt nicht irgendwie schon so ewig lang existiert. Das sich ständig ändert. Das heißt, du hast doch eine ganz andere Infrastruktur rundherum, in die alte Hardware vielleicht gar nicht mehr reinpasst, so wie es damals war. Das heißt, du müsstest dann irgendwie, brauchst was einerseits mit dem alten Teil reden kann, andererseits mit der modernen Infrastruktur zusammenpasst. Und das ist halt anscheinend zu teuer oder zu kompliziert,
das
zu machen.
Oder es hat einfach nur keiner dran gedacht, weil das natürlich auch, das ist halt zwei Generationen von Forschern und Politikern und allem sind mittlerweile vergangen. Ne?
Ich glaube, in dem Fall war das Problem, dass man quasi das vergessen hat, das Teil abzuschalten. Ja? Also es war eigentlich schon alles, die Mission war zu Ende und man hat es einfach nur nicht kein Deaktivierungssignal geschickt. Das heißt, darum funkt das immer noch vor sich hin, weil man hat eigentlich nicht damit gerechnet, dass man mit dem nochmal reden wollen würde.
Hat sich das irgendwie in der Neuzeit geändert oder machen wir mit allen Sonden, die wir so rausschicken, dasselbe? Also werden die, wenn die irgendwann mal wieder zurückkommen, auch ungehört bleiben?
Ja, die meisten kommen ja nicht zurück. Also die wirklich ganz weit draußen sind, so wie Voyager 1 und 2, die halt wirklich, die kommen ja auch nicht zurück. Also
ja, nee, die kommen so dann ganz anders zurück
wie Star Trek, genau. Nee, aber da, aber sure. Die sind ja auch 77 losgeflogen. Und ich meine, da hat man wirklich, mit denen hat man kontinuierlich geredet seitdem. Also da ist die Technik quasi immer mitgewachsen. Also mit denen hat man seitdem ständig Kontakt gehabt. Mhm. Aber und die ganzen anderen Teile, die man irgendwo losschickt, also irgendwie ins weit draußen Sonnensystem, die kommen auch nicht mehr zurück. Also da, die machen halt das, was sie machen sollen und dann irgendwann meistens sterben die dann von selbst weg, weil die natürlich irgendwie keine Energie mehr haben oder sonst irgendwas. Mhm. Und dann hat man keine Kommunikation mehr übrig. Und die in der Nähe der Erde sind, ja, die, je nachdem, wie hoch die sind, entweder die stürzen wieder zurück und verglühen in der Atmosphäre oder sie werden irgendwann ein schöner großer Weltraummüll.
Das heißt, das ist jetzt die Nummer, die da jetzt passiert, ist ein bedauerlicher Einzelfall.
Das ist in dem Fall schon, ja. Es ist,
okay. Ich dachte, man müsste jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und.
Nee, es ist nicht so, dass da irgendwie lauter wild piepsen und fiepen Satelliten durchs All fliegen, die irgendwie mit uns reden.
Hallo! Hallo! Ist hier jemand? Hallo?
Ja, nee. Nee, das ist nicht der Fall. Aber wieder, das ist so eine schöne Geschichte, dass man mal wirklich sieht, es lohnt sich nochmal irgendwie den alten Kram aufzuheben, weil vielleicht. Man weiß nie, was man noch brauchen kann.
Ja, im Zweifelsfall schenkt man es halt irgendwelchen Amateurastronomen oder so und sagt, hier, guck mal, alter Pröll, nimm mal. Vielleicht könnt ihr damit noch was anfangen. Und dann funken die den Satelliten an und sagen dem, der soll jetzt irgendwie die Erde angreifen oder man weiß da ja nie. Ne?
Satellitenhacker.
Genau.
Oh, das
wäre mal geil, oder?
Ja, ich kann mich erinnern, das hat irgendwie in der Anfangszeit der Piratenpartei, da hatten irgendwie mal irgendwie so eine Untergruppe der Piraten, hat irgendwie mal geplant, den eigenen Satelliten zu bauen und irgendwie ins All zu schießen oder sowas.
Es gibt auch irgendwo so einen Typen oder eine Gruppe von Leuten, die gesagt haben, okay, wir müssen jetzt mal anfangen, eine Enterprise zu bauen. Und die das ausgerechnet haben, was das kosten würde und wie lange es dauern würde. Und wenn wir jetzt anfangen würden, hätten wir in 30 Jahren so ein Ding fertig und könnten dann irgendwie alle 5 Jahre eine neue dazustellen. Das Einzige, wo sie noch nicht irgendwie Auskunft geben konnten, ist der Antrieb.
Wollte ich sagen, hast du die da rumstehen und dann stehen die da rum.
Also ja, und dann haben wir eine. Ist das schon mal was. Ja. Dann sieht das für die anderen wenigstens so aus, als hätten wir was drauf.
Ja, aber der ernstere Aspekt an der Sache ist ja, dass du das Problem auch hast, ganz allgemein, wenn du Dinge archivieren willst. Ja. Wenn du jetzt irgendwie, du musst quasi nicht nur irgendwelche alten Tonbänder oder sonst irgendwas aufheben, sondern du brauchst immer auch Geräte aufheben, mit denen du Dinge abspielen kannst. Ja. Oder halt immer nicht nur, du musst halt quasi auch, und die halt irgendwie auch es ist vermutlich leichter, irgendwie alte Bücher, Tonbänder, CDs sonst irgendwie vernünftig aufzuheben, Daten aufzuheben, als die Geräte aufzuheben, die Daten dann irgendwie lesen können.
Ja, absolut. Wie will man das auch machen? Also es muss halt auch störungsfrei funktionieren. Also du hast ja auch noch das Problem, wenn du Daten aufhebst. Ich habe mal es ist ewig her, da habe ich mal mit jemandem eine Sendung auch gemacht, der macht das beruflich. Also das vor, weiß ich nicht, 15 Jahren im Radio oder sowas hatte ich ihn mal zu Gast. Und dessen Job ist es gewesen, sich im Wesentlichen darum zu kümmern. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo der gearbeitet hat. Ich glaube, hat der beim DLR gearbeitet sogar? Ich weiß es gar nicht mehr. Dessen Job war es, sich im Wesentlichen darum zu kümmern, wie man denn Daten speichern und lesbar halten kann. Und der wusste keine Antwort. Das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert.
Ja, bitte, sonst hat nichts, wenn du nämlich Tonbandarchive hast oder keine Abspielgeräte oder keine Ersatzteile dafür.
Wenn du Tonbandarchive hast, du kannst halt nicht ein Tonband einfach so lagern. Das geht halt nicht.
Das ist klar, ja.
Das Einzige, was du einfach so lagern kannst, das ist halt Mikrofilm, also überhaupt Film, also Zelluloid, wenn man das unter Luftabschluss und so, dann funktioniert das ewig. Schallplatte kannst du ewig lagern, aber Tonband geht schon wieder nicht, weil das ist halt eine Magnetisierung, die da drauf ist, und das Tonband verliert die Magnetisierung. Und vor allen Dingen durch die Wicklung springt die Magnetisierung praktisch über von einer, von einem Band, also das liegt ja so übereinander, und dann springt die Magnetisierung über und dann sind die Daten halt kaputt, die da drauf sind. Und wenn es nur Audiodaten sind, geht's halt noch, weil das Ohr da vielleicht noch ein bisschen rekonstruieren kann aus dem Rauschen. Aber wenn das irgendwelche Computerdaten sind, sind die dann im Eimer. Also da kommt halt nichts mehr raus.
Ich habe ja 2 Jahre in Heidelberg, an der Uni Heidelberg gearbeitet, beim Astronomischen Recheninstitut, und habe da unter anderem, also da die Arbeitsgruppe, wo ich dabei war, die war fürs virtuelle Observatorium zuständig, wenn du das kennst. Das ist halt quasi so eine internationale Organisation, wo es halt darum geht, im Prinzip astronomische Daten zu sammeln und verfügbar zu halten. Ja. Weil natürlich irgendwie einerseits wie so große Datenmengen, nämlich hier Riesenkataloge von irgendwelchen großen Satelliten, Durchmusterung und so weiter. Andererseits aber auch wirklich alles Zeug, was halt irgendwie ein Astronom bei sich rumliegen hat. Ja, also die meisten Wissenschaftler, Astronomen, die haben halt ihr Zeug, die machen ihre Beobachtungen und ihre Computersimulationen, und dann haben die ihre Daten, dann schreiben die einen Artikel drüber und dann liegen die Daten auf irgendeiner Festplatte oder in irgendeiner Schublade und dann bleiben die da. Mhm. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen einerseits dieses Verschwendung, weil mit den Daten vielleicht irgendwie wer andere was anfangen könnte, der vielleicht irgendwie dann eine Idee hat, was er jetzt machen kann, auf die der andere gar nicht gekommen ist. Und es ist natürlich auch aus wissenschaftlicher Sicht immer gut, wie wir am Anfang gesagt haben, du solltest immer die Originaldaten übrig haben. Und das ist halt das Problem, du musst halt irgendwie die Daten dann irgendwie, das reicht ja nicht, wenn du einfach irgendwie Bilder einscannst oder welche Tabellen einscannst. Du musst dann irgendwie die ganzen Datenbeschreibungssprache, Markup-Languages, was da gibt, musst du alle in vernünftige Datenbanken haben, das muss mit irgendwie allen anderen Datenbanken zusammenpassen. Du brauchst jemanden, der sich irgendwie regelmäßig drum kümmert, und das musst du auch irgendwie so kuratieren, solche Datensammlungen. Müssen dann wieder irgendwie schauen, wie jetzt irgendwie wieder eine neue Computergeneration kommt, dass die dann wieder irgendwie kompatibel ist und alles. Also es ist gar nicht so einfach, die Daten da ständig irgendwie dauerhaft verfügbar zu halten, selbst wenn es nur Daten sind, ja, die du theoretisch beliebig lang immer irgendwo hinkopieren kannst.
Und so, du musst sie halt, das sagte der damals auch, du musst sie halt ständig kopieren. Also du bist halt eigentlich gezwungen, diese Daten immer wieder zu kopieren in so einem kontinuierlichen Prozess. Und klar wird Speicher immer billiger, aber die Datenmengen werden halt auch immer größer. Und irgendjemand muss auch eine Auswahl treffen, was du kopierst und was nicht. Das wird noch ein Riesenproblem. Weil, also, weißt du, aus allen Epochen, früher haben sie es in Stein gemeißelt, dann haben sie irgendwann angefangen, Buchdruck zu machen, Schallplatten zu pressen. Da ist überall was übrig geblieben. Aber aus der heutigen MP3 und papierloses Bürowelt, ich weiß nicht, ob wir so viel hinterlassen in Zukunft. Also wir produzieren ja kaum noch Artefakte. Also zumindest ich sag mal, Artefakte, die Inhalte transportieren. Klar, Artefakte produzieren wir so viele wie noch nie.
Das stimmt, ja gut, meine Bücher, ich glaube, so schnell werden die Bücher nicht aussterben, aber die werden vermutlich eher irgendwie alle verschrottet oder so. Also die werden, gut, aber es gibt immer Bibliotheken, die lagern, ich glaube, weiß nicht, wie es in Deutschland ist, in Österreich ist immer noch so, dass von jeder Publikation, selbst wenn es eine Schülerzeitung ist, wie damals, wie wir in Österreich eine Schülerzeitung gemacht haben, mussten wir von jeder Schülerzeitungsausgabe irgendwie 2 Exemplare in die Nationalbibliothek schicken. Also die archivieren immer noch alles, was sie in die Hände kriegen.
Mhm. Ob Schülerzeitungen, weiß ich nicht, in Deutschland, aber sonst geht ja auch alles ins ich weiß nicht, was ist das, Nationalarchiv, eine deutsche Bibliothek? Deutsche Nationalbibliothek, ich weiß gar nicht wer, aber da gibt's die wollten ja auch mal Webseiten archivieren.
Da ja, kann man ja machen, also das man gibt ja diese Archive.org
und so, ja, da gibt's da ja, sind wir mit unserer Sendung im Übrigen auch archiviert. Das heißt, wir werden ein bisschen alle Ewigkeit im Internet sein.
Ja, ich habe mir da schon für meinen Podcast irgendwie einen Account angelegt, aber habe es noch nicht geschafft, da irgendwie mich das irgendwie dann hochzuladen.
Ja, das ist super seltsam, und ich habe auch versucht, das irgendwie in so einen Container praktisch, der dann Vrint heißt, aber das hat nicht funktioniert, und jetzt gibt's auch irgendwie 3 Sachen, die Vrint heißen, und aber aus irgendeinem seltsamen Grund klappt das mit dem Upload gerade. Also ich mache das halt über Auphonic. Und Auphonic lädt halt zu Archive.org hoch, und da fallen jetzt lauter Sachen, in die Vrint heißen. Wenn man dann nach Vrint sucht, dann findet man auch alles.
Ja, dann muss ich schon, wie ich den Podcast angefangen habe, habe ich mir auch wirklich konkret überlegt, quasi, wie man so ein Ding archivierbar macht. Zum Archiv brauchst du immer auch Metadaten, Metainformationen. Und das ist ja quasi beim Text, das ist ja kein Problem. Meine Blogartikel, die kannst du halt irgendwie Volltext durchsuchen und so weiter, das ist ja kein Problem. Bei Podcasts kannst du es nicht.
Ja, da haben wir haben halt, also einige von uns Podcastern haben halt das Glück, dass es die Shownotes gibt, die dann tatsächlich hingehen und die Sendung verschriftlichen.
Im Wald. Ja, das ist quasi bei mir ist das, darum habe ich von Podcast Folge 1 angefangen bei mir, mit Sternengeschichten, habe ich wirklich auch quasi in der schriftlichen Version von jedem Podcast. Also es ist jetzt irgendwie kein exaktes Skript quasi von jeder, aber ich habe quasi von jeder, ich habe keine Gespräche, die jetzt irgendwie sind, sondern einfach nur quasi eine Geschichte, die ich erzähle. Und die gleiche Geschichte habe ich immer auch annähernd so, wie sie im Podcast auftaucht, aufgeschrieben. Das heißt, ich habe die alle irgendwie aufgeschrieben, aber habe es noch nicht irgendwie rausgefunden, wie ich das dann irgendwie sinnvollerweise mit meinen Audiodaten zusammentue, dass da irgendwie ein vernünftiges Ganzes rauskommt. Also die MP3s und die Text, der Volltext zu dem MP3er, also die liegen alle bei mir rum, aber ich habe es noch nicht geschafft, die irgendwie vernünftig in irgendein Archivsystem irgendwie zusammenzubasteln. Aber zumindest Daten habe ich zumindest mal.
Zumindest das. Ich gucke gerade im Archive.org, es ist nicht so gut sortiert. Also man muss schon sehr glauben, aber gut, das Hauptsache, es liegt da. Das finde ich schon irgendwie sehr romantisch. Also so dieses Ewigkeitsding, das gefällt mir sehr gut.
Ja, wenn dann
ja aber das mit der Durchsuchbarkeit ist echt, ja, stimmt.
Wenn dann die Aliens in 1 Million Jahre kommen, dann hören sie irgendwie Elvis Presley, Shakespeare und Holger Klein.
Genau, und denken, ja, das ist alles so religiöse Artefakte. Kultisch. Genau. Ist ja alles kultisch. Irgendwie, man hat ja immer das Gefühl, egal was die Archäologie so ausgräbt, alles war kultisch, alles war irgendwie religiös motiviert und niemals hat irgendjemand Spiele gespielt oder so. Und wenn, dann nur aus religiösen Gründen.
Ja, es ist vielleicht auch so, dass irgendwie zumindest irgendwie früher der religiöse Kram, wenn das
zentrale Motiv
war. Wenn die Menschen irgendwas gebaut haben früher, die haben ja nicht irgendwie sich wie heute irgendwelche tollen von Architekten super Häuser hingebaut, sondern die hatten nämlich Hütten und das Einzige, wo sie wirklich Geld ausgegeben haben dafür, war halt die Kirche in der Stadt, die halt dann, wo dann alles reingeflossen ist. Und das war halt die dann irgendwie überlebt hat. Also stimmt, weiß ich nicht, ob das dann irgendwie, also das halt quasi, da hat halt die da hatten die Götterreligion, da hat irgendwie der Gott Kaiser hat halt wie gesagt, so, hier alle große Pyramide bauen, los geht's.
Und dann klappt dann, das auch, ne?
Genau, also wenn jetzt irgendwie Merkel sagt, bau bei der Pyramide, dann wird sie Pech haben. Also das ist halt irgendwie, insofern ging es vielleicht früher noch leichter irgendwie für die Religion dauerhafte Dinge zu schaffen, als es jetzt kann, aber wer weiß, aber der Thebart von Elst war schon auf gutem Weg.
Ja, genau. Und es gab auch mal, war das in Sachsen-Anhalt, gab es auch mal ein Projekt, eine Pyramide zu bauen.
Richtig, habe ich gehört von
Erst. Das Begräbnisding, oder? Nein, das war eigentlich, ich weiß nicht, also vermutlich war das der Versuch, Kulturförderung abzugreifen. Das kann man ja immer ganz gut. Also man muss ja nur versuchen, irgendetwas als Kunstprojekt durchzudrücken, dann funktioniert das auch. Und das sind halt ein paar hingegangen, ein paar bekloppt, ich glaube, die kamen sogar hier aus Berlin, haben sich überlegt, okay, wenn wir in Sachsen-Anhalt halt da und da, also eine Freifläche, große Freifläche, eine Pyramide mit den Dimensionen bauen, dann wäre schlagartig die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland weg, weil da ja alle daran beteiligt sind, diese Pyramide zu bauen. Und finanziert würde das eben dadurch, dass jeder Bundesbürger da praktisch einen sich gewidmeten Stein selber einbauen kann, dann hilft er halt mit, oder einbauen lassen kann gegen Geld, sodass diese Pyramide dann hinterher praktisch die Bundesbürger repräsentiert oder sowas. Dann haben die sich einen Architekten gesucht, der das Ding komplett durchgeplant hat irgendwie und haben dann riesen Zinnober gemacht, auch mit einer Pressekonferenz und so. Und dann hat sich, obwohl das eigentlich alles nur so ein Witz war, ne, also so ein Gedankenspiel oder ein Gedankenexperiment, hat sich dann anscheinend, ich krieg's auch nicht mehr genau zusammen, so 10 Jahre her oder so, hat sich irgendwie eine Bürgerinitiative gegründet, die Proteste gemacht haben gegen dieses Bauvorhaben und so. Das ist sehr ernst genommen worden. Kram ich raus, schreib's in die Shownotes.
Ja. Aber das fände ich aber cool. Mehr sinnlose Monumentalbauten. Das schafft Arbeitsplätze, schafft Tourismus und so weiter. Ich finde das ein guter Konjunkturplan.
Eigentlich
fragt da keiner.
Nee, natürlich. Aber es funktioniert offensichtlich, glauben die Leute, dass man sowas tatsächlich machen würde, wenn man es nur lautstark genug ankündigt.
Apropos große Monumentalbauten. Der CERN, Europäische Kernforschungszentrum, plant, denkt drüber nach über die nächste Generation der Teilchenbeschleuniger. Der aktuelle, der LHC, der ist ja 27 Kilometer lang. Das ist schon durchaus viel. Also, warst du schon mal dort?
Nee,
also ich hatte Glück, im Sommer einmal dorthin zu dürfen und habe wirklich alles gesehen, also wirklich auch runter in die Tunnel und zu den ganzen riesen Detektoren. Das sind wirklich alles, das sind wirklich gewaltige Teile, also das ist echt fantastisch. Und also dieses 27 Kilometer lange Tunnel ist schon groß und die nächste Generation, das ist der, heißt zumindest momentan der Future Circular Collider, FCC. Mhm. Werden sich die Leute bei mir zu Hause in Jena freuen drüber.
Wieso?
FC Carl Zeiss Jena ist auch FCC. Ja, also wie gesagt, dieses Teil, das soll dann 100 Kilometer Umfang haben. Und das ist dann schon wirklich groß. Also momentan der LHC, der schafft eine Kollisionsenergie von 14 Teraelektronenvolt. Also das ist die Energie, die halt die Kollision hinbekommt. Und das ist schon verdammt viel im Vergleich zu dem, was vorher möglich war bei den anderen Beschleunigern, wie das Tevatron in den USA und so weiter. Und dieser FCC, der soll bis zu 100 Tera-Elektronenvolt schaffen. Also noch eine Größenordnung mehr, also nochmal 10-mal mehr als der alte.
Wozu bauen die den? Was wollen die detektieren damit?
Wissen Sie das? Du musst dir die Dinger so vorstellen, wie ein Teleskop, ja. Also, wenn du ein größeres Teleskop hast, kannst du mehr Licht sehen. Und dann kannst du Dinge sehen, die du vorher nicht sehen konntest. Und bei den Beschleunigern geht es darum, es geht ja nicht darum, dass du jetzt quasi gezielt, also das ist wie die Sache mit dem Higgs-Teilchen am LHC. Das war ja was, wo man wirklich vorher wusste, dieses Teilchen könnte existieren und wenn es das tut, dann in dem und dem Energiebereich und wenn wir dieses Teil bauen und das Teilchen existiert, dann finden wir es. Und wenn wir es nicht finden, dann existiert es nicht. Ja, also das war halt wirklich so eine Situation, wo man wirklich vorher schon wusste, dass man am Ende so oder so zu einem Ergebnis kommen wird. Aber generell geht es bei den Kollisionen darum, dass du einfach mal zwei Teile aufeinander schmeißt und dann wird dabei jede Menge Energie frei. Ja? Also je heftiger du die aufeinander schmeißen kannst, desto mehr Energie hast. Und diese Energie, die bei der Kollision frei wird, die regt diese ganzen Teilchenfelder an. Ja? Also die moderne Teilchenphysik beschreibt ja die ganzen Teilchen, Elektronen und so weiter, Quarks ja nicht mehr als kleine Teilchen, so als wie man sich das vorstellt, irgendwie so als kleine Kügelchen und auch nicht irgendwie als Wellen, sondern eben als Felder. Ja, es gibt quasi schon das Elektronenfeld, das ist überall. Ja. Und wenn das Feld angeregt wird, dann kommt da eben so ein Elektron raus. Jetzt wirklich ganz simpel gesagt, Teilchenphysiker bitte weghören jetzt. Ja. Was da rauskommen kann aus so einem Feld, hängt davon ab, wie stark du es anregst. Ja, also wenn das Elektron ist, hat irgendwie eine gewisse Energie X, ja. Und Masse, Energie ist das Gleiche. Also du kannst quasi, das Elektron hat eine gewisse Masse, die Masse entspricht einer Energie X. Und wenn ich das Elektronenfeld mit dieser Energie X anrege, dann kann das Elektron rauskommen. Wenn die Energie kleiner ist, dann kommt kein Elektron raus, weil das nicht reicht. Mhm. Und wir können halt bis jetzt nur die Teilchen entdecken, die eine Masse haben, die kleiner als 14 Tera-Elektronenvolt ist, beziehungsweise noch weniger, weil noch der LHC noch nicht mit voller Kraft läuft. Mhm. Wenn es da draußen noch andere Teilchen gibt oder andere irgendwelche physikalischen Effekte, die halt bei größeren Energien erst sichtbar werden, dann sehen wir die nicht, weil wir diese Energie nicht erzeugen können, weil wir halt die Felder nur mit diesen 14 Tera-Elektronenvolt anregen können und nur das rauskriegen können, was halt diese Masse hat. Und alles, was schwerer ist, das sehen wir nicht. Und wenn wir das sehen wollen, dann brauchen wir halt größere Beschleuniger, die mehr Energie hinbekommen. Es ist wie im Prinzip, die Beschleunigerenergie ist das gleiche wie der Durchmesser vom Teleskop.
Nur in die andere Richtung.
Ja, also wie gesagt, genau. Also wenn wir je größer wir das Teleskop machen, desto mehr können wir sehen. Ja, also dass dieses Riesenteleskop, was in Chile gebaut wird, das European Extremely Large Teleskop, das wird halt zum Beispiel dann in der Lage sein, diese ganzen Planeten zu sehen, die wir jetzt erst indirekt detektiert haben. Ja, also da haben wir indirekt gesehen, dass es die Planeten geben muss, aber wir können sie nicht sehen. Und das Teleskop wird sie sehen können. Genauso wird dieser FCC, wenn er gebaut wird, dann vielleicht Teilchen und physikalische Effekte sehen können, die wir halt jetzt nicht sehen können. Und dazu braucht man halt immer größere Beschleuniger.
Ich habe auch noch was. Kugelblitze. Kennst du?
Kugelblitze, ja. Ja, ich bin kein Experte, aber ich weiß, ich weiß, dass es die Dinger gibt und ich weiß ungefähr, dass die schon irgendwie immer sehr, sehr mysteriös waren.
Ja, genau, sehr mysteriös
und alles.
Genau, unheimlich viele Leute haben schon Kugelblitze gesehen oder wollen Kugelblitze gesehen haben. Die sind halt so einen Meter groß, leuchten irgendwie so 10 Sekunden lang und wandern durch den Raum. Angeblich wandern sie sogar durch Materialien hindurch. Und niemand wusste so genau bisher, was das so ist, also was das sein könnte. Da gab es dann eben so die abenteuerliche Fraktion, also die Fraktion, die abenteuerlich erklären wollte, was das ist. Das war dann so die Abteilung, so kosmische Strahlen, die durch irgendwelche Gravitationslinsen gebündelt werden oder sowas, ne, was so Leute halt erzählen, wenn sie...
Die Seelen der Außerirdischen.
Sowas mit Sicherheit auch. Mit Antimaterie gab es auch mal schwarze, also mini-schwarze Löcher, also das, was sie am LHC angeblich erzeugt haben. Das waren so die abenteuerlichen Versuche, ein bisschen seriöser. Die haben dann gesagt, naja, es scheint irgendwie, also wenn es das irgendwie Plasma ist es, irgendein Plasma scheint es zu sein, aber welche Kraft hält es eigentlich zusammen? Ne, weil du kannst ja die auf so eine Plasmakugel anzünden und durch den Raum wandern lassen.
Ja, brauchst du Magnetfelder, dann geht's
auch. Brauchst Magnetfelder, aber wo kommen die her? Ne? Die hast du halt auch nicht. Und das wird sie ja wahrscheinlich auch merken, wenn irgendwo ein so starkes Magnetfeld auf einmal entsteht, dass eine Plasmakugel davon zusammengehalten wird, dann fliegen ja sämtliche Löffel in die Richtung. Und jetzt haben, Achtung, chinesische Wissenschaftler haben festgestellt.
Ach, nicht mehr die russischen.
Nee, sind okay. Nicht mehr die russischen. Also sowieso nicht. Es waren nie die russischen Wissenschaftler, sondern es waren entweder amerikanische Wissenschaftler oder die russische Akademie der Wissenschaften.
Ach so, okay, ja.
Das,
ja.
Jetzt habe ich, chinesische Wissenschaftler haben festgestellt, das sind jetzt die neuen, ist halt modern, jetzt der Chinese ist jetzt auf dem Markt auch. Die wollten einfach nur Blitze fotografieren. So ein bisschen gucken halt, wie es halt so, ne, Wissenschaftler gerne mal machen, ein bisschen gucken. Und haben zwei Kameras aufgestellt, eine normale Kamera und eine Highspeed-Kamera mit Spektrometer. Mhm. Und haben so sich halt irgendwie, ne, so das Gewitter angeguckt die ganze Zeit. Und auf einmal haben die einen Kugelblitz auf dem Bild, also auf dem Filmmaterial gehabt und konnten einmal durch die Highspeed-Kamera sehen, wie der erzeugt wurde, also was den ausgelöst hat. Und zwar ist das ein Blitzeinschlag in den Boden gewesen, der anscheinend auf atomarer Ebene Material hochgeschleudert hat. Und das Spektrometer hat ihnen dann hinterher gesagt, dass das Silizium und noch ein paar andere Elemente waren, die da hochgeschleudert worden sind. Und das heißt, dass, der Kugelblitz ist anscheinend, sagen die chinesischen Forscher, eine heiße leuchtende Wolke aus Silizium und anderen Atomen.
Okay.
Das ist eigentlich ganz interessant. Passt jetzt nicht mehr zu der Behauptung, Kugelblitze könnten durch Gegenstände hindurch wandern. Weil wenn, ne, das müsste ja kollidieren und zerfallen oder weiß der Geier irgendwas machen, denke ich mal.
Ist halt die Frage, ob dann irgendwie, weiß ich, in ganzen Augenzeugenberichten und so weiter, was, es gibt da immer jede Menge Unsinn dabei. Yeah. Also da ist halt die Frage, ob es da irgendwie eine halbwegs bereinigte Datenbank gibt oder sowas, wo man dann wirklich schauen kann, ob das wirklich mit den Blitzeinschlägen korreliert, dieses Auftreten von Kugelblitzen. Oder ob die irgendwie auch noch anders, die anders herkommen, aber
ja, also es war jetzt aber ein schöner Zufall wahrscheinlich auch nur. Also sie haben ihn halt unmittelbar infolge eines Blitzeinschlages gesehen. Der Blitzkanal selber war dann weg und der Kugelblitz ist noch ein paar Sekunden rumgewandert.
Klingt auf jeden Fall interessant.
Ja. So. Fand ich auch, weil gerade so Kugelblitze, also ich meine, ich, ne, das ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob ich dir schon mal die Geschichte von der Phase erzählt habe, in der ich auch maximal irrationalen Überzeugungssystemen angehangen habe. Und bei mir kommt dann direkt so Kugelblitze, da assoziiere ich direkt wieder so diese ganzen alten Geschichten, die man sich damals erzählt hat, so diesen ganzen Schwachsinn, also mit so.
Ja, gibt sich auch was von Erich von Däniken drüber, oder?
Mit Sicherheit. Und wenn nicht von Erich von Däniken, dann hier dieser andere, wie heißt der? Es gibt da noch einen,
ja, ich weiß nicht, was du meinst.
Bruderdreieck und
so. Ja, Berlitz.
Berlitz, genau. Ja. Berlitz, nee, es gibt noch einen.
Noch einen.
Berlitz.
Es gibt einen ganzen Haufen von den Typen.
Ja, aber. Stimmt, aber es gab noch irgendwie einen berühmten Berlitz, stimmt, den gibt's auch. Doch, Charles Berlitz war das, ne? Das,
ja. Der war eben auch mit dem Bermuda-Dreieck und.
Philadelphia-Experiment und so, ne?
Genau, Atlantis hat er,
glaube ich, auch nicht. Atlantis, ja. Wo ist denn Atlantis aktuell eigentlich? Immer noch Helgoland?
Nee, ich glaube, irgendwo, diese griechische Insel, Santorin, ist, glaube ich, irgendwie der heißeste Kandidat.
Ach so.
Weil da weiß man wirklich, dass da halt irgendwie ein großer Vulkanausbruch war, der die ganze Insel weggesprengt hat und irgendwie eine Flutwelle, die dann irgendwo nach Kreta rüberkam und dass da in Kreta schon eine Kultur war, diese minoische Kultur. Also das würde zumindest passen, dass da halt irgendwie ein großes Ereignis war, wo eine ganze Insel hops gegangen ist und eine einigermaßen brauchbare Hochkultur in der Nähe, die drüber Bescheid wissen konnte. Aber wie gesagt, ja, das ist ja die Frage, nur weil es irgendwo einer mal irgendwo gesagt hat, muss das Ding lange nicht geben. Also nur irgendwo da, der Plato war es, glaube ich, da halt irgendwie von Atlantis erzählt hat, heißt es ja nicht, dass es wirklich gegeben haben muss.
Also ja gut, also ganze Religionen, Weltreligionen gründen sich auf die Hirngespinste von irgendwelchen Leuten, die irgendwas mal erzählt haben. Von daher ist letztendlich dieser Atlantis-Mythos wahrscheinlich auch nicht großartig was anderes als der Schöpfungsmythos der Bibel oder sowas. Ne?
Ja, in 1000 Jahren werden die Wissenschaftler diskutieren, wo Hogwarts gelingen hat. Ja,
genau. Darauf, also allein deshalb will man doch unsterblich sein, um einfach dabei zuzugucken, am besten so von außen und sich zu amüsieren und zu denken,
bis in alle Ewigkeit die Welt trollen.
Genau. Wo Hogwarts gelegen hat. Das wissen wir doch, in Frankfurt an der Oder.
Genau, ja. Also das Schloss gibt es ja wirklich, was da in den Filmen zumindest vorkommt. Also das haben die irgendwo, steht ja irgendwo rum in Schottland, glaube ich.
Meine Freundin ist auf ein Internat gegangen in Thüringen. Thüringen? In Thüringen?
Ja, Schulpforte.
Ja, genau. Das sieht genauso aus wie Hogwarts. Ja.
Das ist ziemlich cool. Also ich habe da mal, wie ich noch in der Uni Jena war, gibt es immer so ein Projekt, wo du halt irgendwie, wie heißt das irgendwie, Facharbeiter oder sonst irgendwas, irgendwo, wo Schüler halt irgendwie in der Abiturklasse halt irgendwie so eine kleine, witzige wissenschaftliche Arbeit machen, die sie dann auch gemeinsam mit eben irgendjemandem von der Uni machen. Also die kommen an die Uni und machen da gemeinsam irgendwas. Und dabei eine ist eine Schülerin von Schulpforte, die dann, die hat was über Exoplaneten gemacht und mit mir halt als einer der Betreuer. Und ich durfte dann, der musste halt auch dann quasi im Rahmen des Abiturs, mussten dann eben auch mal, ich will halt so eine Art Mini-Verteidigung bei der Doktorarbeit. Also musste dann ihre Arbeit vorstellen, irgendwie Fragen von den Prüfern beantworten und so weiter. Und ich war da eben auch eingeladen und die hat mich dann irgendwie rumgeführt durch dieses Ding. Also das ist echt geil dort. Also dass da, ich weiß nicht, ich war nicht auf dem Internat, ich weiß nicht, ob das wirklich so cool ist, wie es in den ganzen Kinderbüchern immer früher war, wie Burg Schreckenstein und was da alles gab, so, wo es dann immer wahnsinnig toll war, im Internat zu wohnen, ob es wirklich so ist, wie man dort ist, aber rein von der Architektur her war das schon ein ziemlich tolles Ding.
Ja, fand ich auch. Also ich war sehr, sehr geflasht, als ich da mal mit der lang gelatscht bin.
Ja, sollen wir Fragen beantworten?
Weiß ich nicht, ich habe noch ein bisschen gossipfähige Themen mit dabei, die können wir, die sind relativ kurz, das ist dann so, ich bin ja immer ein Freund auch von Partywissen, ne? Echt nicht?
Nee, ich finde das ganz schon, wo ich kein Freund bin, sind diese ganzen Bücher, die es gibt oder diese Rubriken in den Zeitungen, irgendwie unnützes Wissen und so weiter.
Ankovics Handreichungen.
Der ist noch recht gut, aber was es da immer alles gibt. Es gibt diversen Zeitungen, gibt es immer diese Rubriken irgendwo. Und ich habe einmal mal die Mühe gemacht, das Zeug nachzurecherchieren. Ja. Und bei irgendwie 70% von den Fakten da drin schon, die einzigen Quellen, die du hattest, waren andere Listen dieser Art. Aber ich habe nie irgendwo über die Primärquelle gefunden im Zeug. Also die dürften anscheinend irgendwie alle voneinander abschreiben.
Es gibt übrigens, fällt mir da gerade einen wunderbaren Twitter-Account, der heißt Stimmt halt nicht.
Das klingt schon mal gut.
Ja, ist total klasse. Das sind halt auch, also die machen relativ wenig Output, aber immer wenn die über irgendwas stolpern, wo halt, ich sag mal so, der gesunde Menschenverstand oder der Mainstream oder das Partyküchenwissen sagt, ja, ist halt so, weiß man doch. Das recherchieren die dann halt und veröffentlichen halt unter der Rubrik Stimmt halt nicht. Finde ich halt eine schöne Rubrik irgendwie. Stimmt halt, ja. Ist ja schön, was du da erzählst, aber stimmt halt nicht.
Ja, aber so richtig so Trivial Pursuit Wissen, also wirklich so gute Fakten, die mag ich auch gerne. Also das irgendwie so Klugscheißer Fakten, ja.
Ja klar, man muss halt immer nur aufpassen, dass man nicht ins Klugscheißern kommt, weil niemand mag Klugscheißer. Ne? Es ist halt immer schwierig, dann die Dosis zu finden. Aber also eigentlich will man ja jedem dann immer sagen, so hör mal, du redest gerade Unsinn, aber genau damit machst du dich halt maximal unbeliebt. Genau. Aber wen ich zum Beispiel super finde, ist Christoph Drösser in der Zeit.
Stimmt, den kenne ich ja.
Die Rubrik Stimmt's.
Der hat doch auch so ein, ja genau, das gibt doch auch das Audio-Dings, oder?
Echt?
Ich glaube, das ist der Christoph Drösser. Ich habe irgendwie so einen Podcast irgendwo abonniert
mit Dingens.
Das heißt, ist das NDR oder so? Das ist eine ganz kurze Rubrik, irgendwie ein paar Minuten lang. Von irgendeiner so einem Radio, wo halt irgendwie ist auch so kurz irgendwelche Dinge nachschaut, ob die halt stimmen oder nicht. Ich glaube, das ist auch Christoph Drösser. Ich glaube, das heißt auch Stimmt's.
Ja, wahrscheinlich. Also sie wären ja blöd, wenn sie das nicht noch fürs Radio ausschlachten würden, weil recherchiert ist es. Kurz genug ist es auch. Da musst du nur mal kurz über den Text redigieren, dass du ihn vernünftig im Radio vortragen kannst, weil die sind halt zum Lesen geschrieben und das hört sich nicht so gut. Was ich bei dem gefunden habe, das fand ich ganz schön, das kam letzte Woche, glaube ich, da ging es um die Magengröße. Also ob der Magen tatsächlich größer, und dann kennst du das vielleicht, wenn man so sagt, so, ja, ich habe jetzt tagelang so wenig gegessen, mein Magen ist total klein, ich werd schnell satt und umgekehrt. Das ist ja, sind ja gerne solche Sachen, wo der Volksmund sagt, ja klar, ist so, wo es aber oft nicht so ist, wie zum Beispiel bei Erkältung, ne, mit nassen Haaren rausgehen. Ja. Also man wird nicht krank, wenn man mit nassen Haaren rausgeht.
Also du kannst deinen Magen dehnen, glaube ich.
Du kannst den Magen dehnen, genau.
Die CS-Sportler, wie man
gehört, die schlanke, das als Training, ja. Schlanke Menschen schreibt, die haben einen Mageninhalt von durchschnittlich 1100 Millilitern. Und bei Fettleibigen ist das Volumen fast doppelt so groß.
Okay.
Und dann haben sie noch geguckt, was Ursache und was Wirkung ist, und haben auch eine Studie gefunden aus dem American Journal of Clinical Nutrition. Ein Wissenschaftler, der mit Nachnamen Geliebter heißt, was ein sehr schöner Name ist, finde ich. Und der hat nachgewiesen, dass Essgewohnheiten das Magenvolumen beeinflussen. Das heißt, wenn Fettleibige auf Diät gesetzt werden, also die haben 4 Wochen auf Diät gesetzt und der Magen ist um 1/3 geschrumpft. Das heißt, es funktioniert tatsächlich, dass man seinen Magen kleiner kriegt, ohne da irgendwie jetzt so eine Schlinge drumlegen zu lassen, was so.
Stell mir auch irgendwie vor.
Ja, in der Tat. Aber wenn es das Einzige ist, was hilft, also ich meine, wenn du manchmal siehst, es gibt ja wirklich Fettleibige, bei denen ist das, die sind halt so unglaublich fett und an so viel Nahrungsaufnahme auch gewöhnt und sowas, das kriegst du ja noch nie wieder darunter. Und da ist das, glaube ich, eine ziemlich ziemlich angenehme Möglichkeit, sein Leben wieder irgendwie ein bisschen auf die Reihe zu bringen, weil wenn du dann irgendwie bei 1,80 Meter 300 Kilo wiegst oder so.
Ja, das ist
so arme Leute gibt's ja, das ist ja schlimm.
Da Kannst auch mit Sport nicht mehr viel machen.
Nee, sowieso nicht. Sport nutzt gar nicht so viel. Das ist auch sowas, was immer wieder, da empfehle ich ein Buch von Anke Gröner, Nudeldicke Dern heißt das. Da arbeitet sie im Grunde ihre Vergangenheit als dicke Frau auf, die immer sich schlecht gefühlt hat, weil natürlich von außen immer so ein Druck auf dir lastet und sagt, du bist hässlich, du bist doof, ne, und so. Und die hat sich eben auch mal über die Studien hergemacht und hat dann geguckt, was gibt's denn da eigentlich alles so zu Übergewicht und sowas. Und da sind auch so ein paar ganz interessante Erkenntnisse drin. Eine dieser Erkenntnisse ist, oder überhaupt so Diäterkenntnisse ist, Sport hilft gar nicht so viel. Natürlich ist Sport ist immer gut. Ja? Aber es hilft nicht notwendigerweise beim Abnehmen.
Es kommt auf anders. Ich habe jetzt auch, wenn du das im Buch empfiehlst, kann ich auch eins sagen. Das habe ich bei mir im Blog jetzt kürzlich, gestern oder vorgestern rezensiert. Es heißt Mach das von Martin Apollin, glaube ich, ein Physiker aus Österreich. Das ist quasi jetzt kein Abnehmbuch oder kein Diätratgeber, sondern das ist die Physik des Abnehmens. Ja, also die ganzen alles, ich habe nur aus rein physikalischer Sicht betrachtet.
Das ist ja mal schön.
Und halt auch diese ganzen Abnehmmythen, irgendwie, keine Ahnung, wo du sagst, irgendwie, ja, nimmst du dann ab, wenn der Puls so und so ist oder irgendwie nur, wenn du irgendwie vor dem Frühstück joggen gehen ist besser als nach dem Frühstück, diese ganzen Geschichten, was da gibt. Das ist halt wirklich, wo er das wirklich komplett physikalisch aufgeschlüsselt hat.
Packe ich direkt mal auf meine Wunschliste, das ist doch mal eine schöne Sache.
Und da hat im Prinzip läuft alles auf den Energieerhaltungssatz raus. Ja? Die Energie geht nicht weg. Du musst, wenn du abnehmen willst, musst du mehr Energie verbrauchen, als du zu dir nimmst.
Genau.
Dann nimmst du ab und wenn du mehr Energie zuführst, als du abführst, dann nimmst du zu. Und das hat irgendwie, ja, du musst halt irgendwie, alles also gibt die ganzen Wunderdiäten und sonst irgendwas abnehmen ohne Sport und was, da gibt irgendwie 5 Kilo in einer Woche und so weiter.
Schlank im das Schlaf, finde genau, ich immer am lustigsten. Da muss ich immer am lautesten lachen. Schlank
im Schlaf. Im Prinzip, das hat auch wirklich alles aufgeschrieben. Ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber da hat wirklich ausgerechnet, quasi, wie lange du jetzt quasi im Bett liegen musst, um halt irgendwie 1 Kilo Fett abzunehmen. Ich glaube, wenn du quasi stehen, ist glaube ich, wenn du musst glaube ich knapp, je nach Körpergewicht, Ausgangsgewicht, irgendwie um die 200 Stunden stehen, dann hast du durch halt diese, weil es ein bisschen mehr, ein bisschen Energie verbraucht, hast du dann irgendwie 1 Kilo Fett abgenommen. 200 Stunden stehen. Aber das Schöne ist, du kannst es quasi, was er halt sagt, es kommt überhaupt nicht drauf an. Es ist auch nicht so, dass du irgendwie, erst musst du irgendwie mindestens 30 Minuten laufen, damit dann irgendwie anfängst, Fett zu verbrauchen, was da alles an Mythen gibt. Aber das ist alles vollkommen egal. Es ist im Prinzip jeder Schritt zusätzlich zählt, genau. Jeder Schritt zusätzlich erhöht den Output. Jeder Bissen, den du weniger zu dir nimmst, verringert den Input. Und am Ende zählt es wirklich nur Input-Output, was anderes zählt nicht. Genau. Und das ist halt
die Einstellschrauben.
Das heißt, du musst halt weniger essen und mehr Output, also dich ein bisschen mehr bewegen. Ja. Das ist das,
was oder noch weniger essen oder dich noch mehr bewegen oder also. Aber was ganz interessant ist, ich krieg das natürlich auch wieder nicht mehr so zusammen, aber irgendwer hat auch mal ausgerechnet, wie der Energieverbrauch beim Joggen ist und wie der Energieverbrauch beim normalen Spazierengehen ist und das nimmt sich nicht viel.
Also ist da in dem Buch, glaube ich, auch noch so. Also ich glaube, Gehen, Fahrradfahren, Joggen ist da alles irgendwie halt aufgeschlüsselt. Also es kommt dann immer drauf an. Also es ist auch egal, ob du jetzt irgendwie halt schnell joggst oder langsam joggst und so weiter. Es ist halt oder spazieren gehst, es kommt ja wirklich nur darauf an, es ändert sich die Geschwindigkeit, mit der du abnimmst, aber nicht, dass du abnimmst. Da ist es wirklich ganz genau so gut, eine Stunde spazieren gehen, wie eine Stunde joggen gehen oder sonst irgendwas. Mhm. Also das, aber es ist ein gutes Buch. Es ist ein recht kurzes Buch, hat nur irgendwie 200 Seiten oder 150 Seiten oder sowas. Aber ist halt wirklich, hat auch Formeln drin, ja. Aber halt Formeln, die man, du brauchst irgendwie Unterstufen Mathematik, damit du die verstehst. Das heißt wirklich nichts Kompliziertes.
Also verstehe sogar ich, meinst du?
Ja, also solltest du auch hinkriegen, ja. Nee, aber das ist, wie gesagt, das ist halt wirklich ein, wohl wirklich die ganzen, die Physik des allem dessen, was halt beim Abnehmen, Zunehmen, Energieverbrauch im Körper und so weiter alles wirklich schön aufgeschlüsselt wird.
Ich habe einen schönen Tumblr gefunden. Mhm. Things that cost more than space exploration.
Von dem, da habe ich einen Link gesehen, aber noch nicht draufgeklickt.
Das ist total klasse. Also es ist halt einfach nur, die schreiben halt zusammen oder der oder was auch immer. Also in dem Blog wird halt einfach mal so ein bisschen aufgedröselt, was kosten eigentlich die Dinge und was kosten denn so Weltraummissionen? Und die haben echt ein paar sehr schöne Beispiele. Also der aktuelle Artikel, What costs more than space exploration? Pennies. Also die US-Münzanstalt, also die US Mint, hat in ihrem 2012er Bericht gesagt, dass die Regierung 219,5 Millionen Dollar ausgegeben hat, Pennies herzustellen, also 1-Cent-Pennies herzustellen. Und das wird dann immer, also da wird es dann auch ein bisschen unwissenschaftlich, weil die vergleichen dann halt irgendwie immer nur so Einzelteile damit. Aber sagen halt, na gut, also die New Star-Mission hat 165 Millionen Dollar gekostet. Das heißt, Pennies herzustellen ist wesentlich teurer als, was ist denn New Star? Warte, ich guck gerade. Ah, ein Röntgenteleskop.
Genau, ja.
Also als ein Röntgenteleskop in den Weltraum zu schießen, wovon wir tatsächlich was haben. Weil von Pennys haben wir ja nicht wirklich was.
Ne? Ich habe das mal gemacht, das ist schon ewig her. Das muss 2008 gewesen sein.
Gibt's Sochi ja übrigens ist auch teurer.
Als Sochi ist teurer als so ziemlich alles andere. Also Sochi kannst du vermutlich irgendwie, was ist das, irgendwie 30 Milliarden oder was haben die? Oder
51.
Ja, also da kannst du...
Dollar ist 51 Milliarden.
Ich meine, der LHC hat 3 Milliarden gekostet. Ja.
ITER kostet 15.
Ja, also ich habe das irgendwie gehört, ich habe das mal 2008 war das, glaube ich, da gibt es diesen jedes Jahr den Bericht vom Bund der Steuerzahler,
ja,
die halt irgendwo aufschreiben, wo in Deutschland nämlich die Kommunen, Länder sonst irgendwo Steuer verschwendet haben. Und da wird halt wirklich immer diese Steuerverschwendungen rausgenommen und halt irgendwie aufgeschrieben, was man dafür halt irgendwie an Wissenschaft irgendwie machen hätte können. Mhm. Und dann am Ende, ich habe immer gesehen, da hat irgendwie die NASA mal abgeschätzt, was es kosten würde, eine Rakete zu bauen, zum Mond zu fliegen, eine Station auf dem Mond zu bauen, eine bemannte Station auf dem Mond zu bauen und so weiter. Und die Kosten, die NASA da ausgerechnet hat dafür, die waren ziemlich genau das, was halt deutschlandweit gesamt an Steuern verschwendet worden sind 2008.
Also das Problem ist, dass der Bund der Steuerzahler auch überhaupt kein Interesse daran hat, dass öffentliche Forschung stattfindet. Von daher ist das immer so ein bisschen doof, den da als Argument zu nehmen.
Ja, aber da kam man nämlich gerade raus, ich habe die Zahlen aus der Pressemitteilung genommen, einfach nur dieses Vorurteil, Wissenschaft ist so teuer und Wissenschaft schmeißt so viel Geld raus. Jede dämliche Tomahawk-Rakete, die USA irgendwo hinschießen, weil die sind schweine teuer, sind die Raketen. Ich habe die Zahl auch nicht im Kopf, aber du kriegst, glaube ich, für 2 Tomahawk-Raketen kriegst du ein Jahr SETI-Projekt, ja, also dieses Suche außerirdische Intelligenz und so weiter. Und das sind halt irgendwie, wenn du anfängst, irgendwas mit Militärkosten zu vergleichen, dann ist natürlich alles andere komplett irrelevant. Also was da an Geld rausgeschmissen wird, für Kriege zu führen, wenn du das Geld irgendwo anders einsetzen würdest, dann kennt man schon längst irgendwo, hätten wir uns irgendwie einen zweiten Planeten nebenbei bauen können. Also da darf man gar nicht anfangen zum Nachdenken, das deprimiert nur.
Ich habe noch 2 Dinge gefunden, die ich wie nennt man das denn, aus eigenem Interesse interessant finde. Es ist nur eins. Das Impfding erzähle ich nicht. Es gibt so eine neue, haben so ein paar mit Nanopatches, so Wissenschaftler irgendwie was gebastelt. Obwohl, ist eigentlich auch ganz interessant. Ich halte Impfen ja für eine der größten zivilisatorischen Errungenschaften.
Das stimmt. Ich habe auch mal so eine Liste gesehen, irgendwie das halt irgendwie wo es halt darum ging, welcher Wissenschaftler hat der Mensch am meisten Gutes getan. Und da war halt irgendwie auch dabei dieser Jenner, weiß nicht, wie man den ausspricht genau, der halt irgendwie die erste Impfung erfunden hat. Mhm. Weil ich weiß nicht, ich habe jetzt die Zahlen auch nicht im Kopf, aber durch die Impfungen, was da an Menschenleben schon gerettet worden sind, das sind durchaus nicht wenige.
Und das Problem ist halt, dass es häufig mit Spritzen haben viele Leute Angst, weil das halt auch irgendwie so ein unmittelbares Eindringen in die äußere Schutzschicht des Körpers
sozusagen ist. Also der böse Arzt will mir was in meinen Körper tun.
Genau, der will mir was in meinen Körper tun. Und die sind jetzt hingegangen, haben Silikonwafer gebastelt. Also Nanotech halt, haben Silikonwafer gebastelt, so praktisch wie für Computerchips oder sowas. Und haben auf diese Silikonwafer Nadeln, deren Spitzen 0,1 Millimeter groß sind, aufgebracht und die den Impfstoff in der trockenen Variante enthalten. Das heißt, du kannst den unendlich lange, also nicht unendlich lange, aber wahnsinnig lange lagern und klebst dir dann einfach nur noch ein Pflaster auf die Haut, wo halt dieser Nanopatch drauf ist mit diesen kleinen Spitzen und die dringen nicht bis ganz in, also so tief ein, dass du einen Stich spürst, aber tief genug, um an die T-Zellen ranzukommen. Also so T-Zellen, weiße Blutzellen zur Immunabwehr. Ne? Das finde ich total spannend. Also habe ich bei irgendeinem Blog, also bei den Science Blogs sogar, siehst du? Bei den Science Blogs habe ich das gefunden. Gibt's auch ein schönes Bild, eine schöne Falschfarbenaufnahme, wie das Ding in die Haut eindringt, beziehungsweise nicht, sondern nur in die Dermis. Also das
ist cool. Da gibt's wahrscheinlich bald so einen Teil wie bei Raumschiff Enterprise oder
genau. Fertig. Das ist ziemlich cool. Und das andere ist, ich nehme ja, seit ich meine Thrombose hatte im Juli, nehme ich ja gerinnungshemmende Medikamente. Mhm. Glücklicherweise nur ASS 100. Also das ist noch einigermaßen harmlos. Es gibt ja Leute, die müssen Makumar nehmen. Oder Heparin gibt es ja auch noch. Also diese ganzen Thrombosemittel, die machen halt auch, dass dein Blut nicht mehr so schön gerinnt. Ich merke das, wenn ich so blaue Flecken habe und sowas. Ich kriege halt stärkere blaue Flecken von weniger Impact irgendwie auf meine Haut. Und jetzt haben, warte mal, was sind das für Wissenschaftler? Mal gucken, wo sie... Ah, schade, ich habe es nicht aufgeschrieben. Ah doch, deutsch-schwedische Wissenschaftler haben festgestellt, die haben einen Stoff gefunden, der Thrombosen verhindert, also Blutgerinnsel verhindert, aber Blutgerinnung nicht verhindert und nicht beeinflusst. Auch sehr, sehr spannend.
Das klingt so, als könnte man viele Sachen brauchen können.
Ja, genau. Also das ist ein Antikörper, der, Achtung, Zitat, weil ich nicht die leiseste Ahnung habe, wovon ich jetzt gerade rede. Die haben Antikörper gefunden, der das Enzym Faktor 12 blockiert. Was schon mal ein sehr geiler Name ist. Ne? Also wie dieser Ameisenfilm, so Phase 5.
Genau.
Oder 4, ich weiß gar nicht mehr. Ja, also ja, da wird halt irgendwie, ja, das hemmt. Und das fände ich ziemlich cool. Du nimmst halt was gegen das, was Blutgerinnsel verhindert, aber wo du dich trotzdem schneiden kannst und nicht blutest wie ein Schwein. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, das wollte ich noch erzählt haben, weil ich eben selber davon betroffen bin. Blutgerinnungshemmungs. Ding sieht. Und du wolltest Fragen beantworten.
Ich ja, wir, es kommen ja immer wieder ab und zu mal Leute, die uns Fragen schicken, was ja durchaus nett ist und was wir auch machen sollen. Und die Fragen probieren wir dann zu beantworten. Und eine Jana, kann auch mal eine Frage kommen, die du beantworten. Die zweite Frage zum Beispiel, da hast du sicher auch was dazu zu sagen. Die erste Frage stammt von Hermann. Der wollte wissen, ob es mit diesem komischen Helix-Video vom Sonnensystem ist, was schon seit Jahren oder so durchs Internet geistert. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das ist so ein Video, da siehst du, dass wie das Sonnensystem sich angeblich wirklich durch die Milchstraße bewegt. Weil die Sonne bewegt sich ja um die Milchstraßenzentrum rundherum. Und da hat einer grafisch wirklich extrem gut animiert, wie das aussieht. Seiner Meinung nach. Da siehst du halt eben die Sonne und um die Sonne herum bewegen sich die Planeten und die haben halt irgendwie, das schaut halt wahnsinnig beeindruckend aus. Also es ist wie so eine Spirale, so eine Helix, die da so durchs All saust. Aber das ist natürlich, wenn du dann irgendwie, das wird geteilt wie nur irgendwas im Internet, bei Facebook, sonst irgendwo, weil es natürlich so geil aussieht, grafisch gemacht. Und was natürlich auch diesen Faktor hat, ja, du hast immer, kennst du diese ganzen Abwürschen, diese ganzen Links, das sind, wo immer irgendwie, du dachtest, du weißt, wie alles funktioniert, aber klick auf diesen Link und dann wirst du überrascht sein und so weiter, also diese ganzen Geschichten, die es da immer gibt. Und das ist halt, wenn du genau drüber nachdenkst und ein bisschen Ahnung von Astronomie hast, dann siehst du, dass das ziemlicher Unsinn ist. Also dass halt irgendwie die Planeten bewegen sich nicht irgendwie senkrecht auf die Bewegungsebene der Sonne und die laufen auch nicht wie so ein Schwanz hinter der Sonne her und so weiter. Also das Video ist Unsinn. Das hat aber Hermann, glaube ich, auch schon gewusst. Er hat nur gemeint, er hat über dieses Video ist er zu etwas gekommen, das sich Primer Fields nennt. Also irgendwas, das irgendwas mit Galaxien zu tun haben soll. Und er wollte wissen, ob das Bullshit ist oder nicht, um was es da geht.
Primer Fields.
Genau. Das hat er im Zusammenhang mit Galaxien, Entstehung, Universum und so weiter irgendwo entdeckt. Und ich habe es mir angeschaut, das stammt von einem gewissen Dave oder David LaPointe. Und der hat diese Primer Fields entwickelt, erfunden, sich ausgedacht, weiß ich nicht. Und der ist halt wirklich so ein klassischer Protagonist aus der Pseudowissenschaftsszene, der hat auch irgendwie Patente auf irgendwelche Null-Energie-Maschinen.
Ach Gott.
Und gehört zu dieser ganzen.
Ist das dann sowas wie morphogenetische Felder, diese Sheldrake-Blödsinn?
Nee, es geht in dem Fall, das ist eher so eine Variation von diesem ganzen elektrisches Universum. Ich habe das schon mal gehört, hast.
Nee.
Das ist auch so eine Unterströmung der ganzen Pseudowissenschaftsszene. Da geht es darum, im elektrischen Universum wird behauptet, dass die Kraft, die im Universum alles bestimmt, der Elektromagnetismus ist. Ja, also Elektrizität, Magnetfelder, das sind die alles bestimmen. Und wenn die Wissenschaftler sagen, dass die Sonne halt irgendwie durch Gravitationskraft eben bestimmt wird, weil eben die Gravitationskraft drückt, da führt dazu, dass die Sonne kollabiert und zusammendrückt in ihrem Inneren, deswegen wird die Temperatur so, also Kernfusion, das stimmt alles nicht, das sind alles irgendwie elektrische Kräfte. Und die Galaxien werden durch Elektromagnetismus zusammengehalten und wird halt alles hat mit Elektromagnetismus und Plasma zu tun und dann da sieht man welche Bilder vom Mars, da hast du Dings in so einer Linie am Marsboden, da hat dann wieder irgendein Blitz eingeschlagen, elektrischer und so weiter. Also die ist halt so eine Pseudowissenschaft, in der alles durch Elektrizität erklärt werden soll. Und die hat halt durchaus eine große Gefolgschaft, weil sie halt wieder so schön mit diesem Motto spielt, ja, die Wissenschaftler haben alle keine Ahnung und dass wir wissen, wie es wirklich ist und die wollen die Wahrheit nicht sehen und alles wird unterdrückt und dann natürlich auch irgendwie der Urknall und so weiter hat auch nicht stattgefunden. Das appelliert dann an diese ganzen halt irgendwie diese Leute, die halt irgendwie, einerseits die Leute, die davon überzeugt sind, dass die Wissenschaftler keine Ahnung haben und nur die unabhängigen Geheimforscher alles wissen.
Genau, Geheimforscher, sehr schön.
Genau, und andererseits halt an die Leute, die halt irgendwie, denen halt irgendwie alles, was nach 1900 passiert ist, zu kompliziert ist und die halt dann irgendwie sagen, dass Relativitätstheorie, Quantenmechanik, das verstehe ich nicht, das kann nicht stimmen und die dann halt auch wollen, dass alles ganz, ganz anders und einfach ist. Also das sind halt diese, die sind halt die, die in dieser ganzen elektrischen Universum zwei Dimensionsszene drin steckt. Und dieser Dave LaPointe gehört halt dazu. Und dieser Primer Field sind halt irgendwie auch wieder irgend so ein elektrisches Feld, was wieder irgendwo auf irgendwas, wieder so ein Universaldingens, mit dem du alles und nichts erklären kannst. Und das ist absolut hundertprozentiger Bullshit. Also das ist nichts, was mir irgendwie wissenschaftlich, was in der wissenschaftlichen Literatur vorkommt. Also wenn Hermann das nochmal irgendwo trifft, dann kann er sich sicher sein, dass das Bullshit ist.
Sehr gut zu wissen. Was ist die zweite Frage, die ich angeblich beantworten kann?
Die ist von Hannes und da geht es um Plasma. Und du warst doch bei den Fusionsleuten.
Am IPP, am Institut für Plasmaphysik war ich in
Garching. Genau, da habe ich der wollte zuerst mal wissen, zuerst hat vier Fragen zum Plasma. Wollte wissen, also Plasma ist eine Suppe aus Neutronen, Elektronen und Protonen, die nicht miteinander gebunden sind. Ob das stimmt, wollte er wissen.
Das ist eine gute Frage, kann ich nicht beantworten. Also,
Ich glaube, ja. Ja, klar, ja. Plasma ist, vom Plasma sprichst du dann, wenn in einem Gas die Atomhülle vom Atomkern abgelöst wird. Also wenn die Elektronen nicht mehr an die
Hat mir die Plasmaphysikerin nicht so schön erklären können. Also ich weiß nur, Plasma ist halt sehr heißes Gas.
Je heißer es wird, desto stärker bewegt sich das Zeug. Und irgendwann bewegt sich das so schnell, dass die Elektronen quasi zu schnell sind, um weiterhin an die Atomkerne gebunden zu sein. Ja? Das heißt, dann bewegen sich Atomkern und Elektronen getrennt voneinander. Mhm. Du hast halt eine Suppe aus Atomkernen, also Protonen und Neutronen, und Elektronen aus der Atomhülle, die sich unabhängig voneinander bewegen. Mhm. Weil die Elektronen quasi nicht mehr gebunden sind, ist das Ganze auch nicht mehr elektrisch neutral. Ein normales Gas ist elektrisch neutral, weil du ja quasi positive Atomkerne und negative Atomhülle
Und weil es nicht elektrisch neutral ist, kannst du es dann halt über magnetische Felder in Form bringen.
Genau, das war quasi die Frage 1. Die zweite Frage, kann man theoretisch jedes Material zu Plasma machen?
Ja, wenn du es vorher vergast, ja. Ne?
Also du brauchst Energie reinstecken, dass die Elektronen sich ablösen. Du musst die quasi ionisieren. Ja?
Wobei, das heißt ja, dass in dem Moment, wo du so viel Energie aufwendest, wird ja alles zu Gas.
Also die Elektronen ablösen heißt ionisieren und jedes Ding hat so eine Ionisationsenergie und wenn du die reinsteckst, dann kriegst du ein Plasma raus. Mhm. Die dritte Frage war, wie kann man Plasma abkühlen?
Das kühlt von alleine wieder ab. Es gibt sogar Plasmaheizungen. Also man muss kontinuierlich Energie zuführen, ansonsten hast du hinterher wieder Gas.
Richtig, also du hast einmal das, wenn du Energie reinstecken, dann der Plasma draus wird und wenn du Energie nicht mehr reinsteckst, dann bewegen sich die Elektronen langsamer und die Teilchen und dann irgendwann sind sie langsam genug, dass sich die Elektronen, die Atomkerne wieder ihre Elektronen einfangen können.
Ja. Dann kondensiert das Ganze, ne? Dann wird es halt auch irgendwann wieder fest. Ja.
Ich habe mal nachgeschaut, es gibt tatsächlich auch eine echte Plasmakühlung, auch ich glaube in Jülich haben die sowas. Kühlung.
Ah, in Jülich fahre ich demnächst auch noch.
Ja, und die haben halt auch so einen kleinen Tokamak dort stehen und die haben gesagt, die haben halt quasi ihr Plasma, was da in dem Ring rumläuft und außen am Ring haben die, war das Neon glaube ich war das, haben die Neongas außen am Rand, damit quasi die Elektronen dort außen, weil sonst wird das Plasma das Material von dem Teil zu sehr aufheizen. Mhm. Und darum wollen die das am Rand abkühlen. Und die haben halt dieses Neon hingetan. Und das Neon bremst die Elektronen, die da vorbeisausen. Ja, also die stoßen zusammen, beziehungsweise werden gestreut aneinander. Und dadurch werden die abgebremst und dann wird das Plasma dadurch am Rand gekühlt. Weil natürlich irgendwie Kühlung, also Temperatur heißt ja Bewegung. Ja? Je schneller sich was bewegt, desto höher ist die Temperatur. Und wenn du die Dinge abbremst, dann kühlst du sie auch. Und die haben halt tatsächlich wie eine aktive Kühlung dort.
Ah ja.
Und die vierte Frage war, ob das Plasma immer zu dem abkühlt, aus was es besteht und wenn ja, wie sich die Teilchen gemerkt haben, woraus sie bestanden haben.
Das weiß ich nicht.
Das ist im Prinzip, ja, also natürlich, das ist jetzt nicht so, dass irgendwie ein Elektron rumläuft und sich gemerkt hat, ich war mal hier irgendwo bei einem Wasserstoffelektron und das andere war ein Heliumelektron. Das merken die sich nicht, aber du hast ja die Ladungen, die müssen ja ausgeglichen sein. Hm. Das heißt, du hast quasi, wenn du einen Wasserstoffkern hast, das ist ein Proton und der hat eine positive Ladung und das Elektron hat eine negative Ladung. Und wenn die beiden zusammenkommen, sind sie insgesamt elektrisch neutral und dann kommt da auch kein anderes Elektron mehr vorbei. Also wenn ein anderes Elektron vorbeikommt, dann wird das nicht irgendwie angezogen, sonst wird es halt abgestoßen, weil das halt elektrisch neutral ist. Und das Helium, wenn du ein Heliumatom hast, das hat zwei Elektronen. Ja, also der Atomkern hat zwei Protonen, also zwei positive Ladungen und damit er neutral ist, braucht er zwei negative Ladungen. Wenn der nur ein Elektron hat, der Heliumkern, dann ist das Helium einfach ionisiert. Mhm. Also der nackte Kern ist zweifach ionisiert, weil er zwei Elektronen verloren hat und wenn der ein Elektron sich eingefangen hat, dann hat er immer noch quasi noch, ist es immer noch nicht ausgeglichen und er hat, kann immer noch ein Elektron anziehen. Ja, und dann, wenn er das zweite eingefangen hat, dann ist er wieder elektrisch neutral.
Das heißt, Atom. Es kann gar nichts anderes werden als das Ausgangsmaterial.
Genau. Genau, weil halt immer, sobald es dann neutral ist, die Atomkerne holen sich so viele Elektronen, bis sie halt neutral wieder sind insgesamt.
Was ich natürlich machen kann, ich kann die Elektronen rausziehen und das dann abkühlen und dann gibt es eventuell was anderes, ne?
Ja, du kannst natürlich irgendwie, wenn du halt, du kriegst halt dann diverse ionisierte Atomkerne raus, dann, wenn du Elektronen wegnimmst, klar. Ja, das waren Hannes' Fragen zu Plasma.
Da haben wir Fragen beantwortet. Fragen gerne stellen in den Kommentaren auf vrint.de. Überhaupt, die Kommentatoren sind toll, oder? Also das ist so, erkenntnisfördernd ist irgendwie. Also die rumpöbeln und irgendwie ihre und irgendwie so krude Pseudowissenschaft verbreiten wollen, die schalte ich halt gar nicht frei.
Ja, da bin ich jetzt, haben wir über Homöopathie geredet, über Gentechnik, mal schauen.
Ja, da kommt einiges, wird kommen. Ja, ja. Nee, aber ich schalte das überhaupt nicht frei. Da habe ich halt eine ganz andere Kommentarpolitik als du, weil du lässt ja wirklich das meiste zu.
Das Problem ist, ich kann nicht anders.
Bist halt so, bist auch wirklich so unglaublich geduldig, immer wieder zu erklären, was das Problem ist und wieder und wieder und wieder. Und ich bringe diese Geduld einfach nicht auf, weil ich beschlossen habe, dass das sowieso sinnlos ist und darum.
Ich könnte nicht anders, weil ich bei der Menge an Kommentaren, die bei mir reinkommen, ich müsste dann quasi 24 Stunden davor sitzen und immer Kommentare moderieren. Wenn ich die irgendwie vorher alle auf Moderation schalte, dann.
Ach so, nee, das habe ich ja. Also bei mir darf nur kommentieren, wer schon mal einen sinnvollen Kommentar abgegeben hat. Der darf danach. Nee,
diese technischen Sperren gibt es, also da habe ich auch keinen Einfluss. Das ist, die Technik läuft ja nicht über, ich schreibe dann nur, also die Technik wird von der Science Post gemacht und da gibt es halt keine irgendwie, kein Anmeldedingens, was mir eigentlich auch recht ist. Ich mag diese Anmeldungssachen nicht. Und die andere Möglichkeit wäre halt, dass quasi die Kommentare erstmal in der Moderation landen und ich sie freischalten muss. Und das ist halt rein, da bräuchte ich wirklich, müsste jemanden anstellen, der Kommentare für mich moderiert und das kann ich mir halt nicht leisten. Also insofern, das Einzige, was ich machen kann, ich lasse alles durch und wenn es natürlich dann zu bescheuert ist, dann schmeiße ich es nachher nachträglich raus. Aber ansonsten bleibt mir technisch wenig übrig, als halt erstmal alles durchzulassen. Ich meine, ich habe eine sehr, sehr lange Liste mit diversen Schlüsselwörtern und so weiter.
Ja, ja, klar.
Das erfolgreichste, das beste Schlüsselwort auf dieser Liste drauf ist Freistädter, geschrieben mit Ä, mit Umlaut A.
Da weißt du schon ganz genau, dass sich einer doof findet. Ne?
Das ist echt, also ich hab bis jetzt tatsächlich noch so gut wie immer, ich glaube in 99% der Fälle ist was mit diesem Wort rausgefiltert worden, ist tatsächlich Unsinn gewesen.
Großartig.
Weil irgendwie die Leute schaffen es eben anscheinend irgendwie nicht, meinen Namen richtig zu schreiben.
Es ist schrecklich. Ja, kommentiert fröhlich vor euch hin. Wir freuen uns drüber und ja, also ich freue mich wirklich. Also die Dynamik, die das entwickelt hat jetzt nach zwei Sendungen schon, macht mich wirklich sehr, sehr glücklich und sehr, sehr zufrieden. Also
ich finde es auch schon.
Ja. Mag die Kommentarspalte auf Rind sowieso sehr gerne, fällt mir immer wieder auf. Zum Schluss noch ein Hinweis auf den feinen Martin Balaschk, der in den Psylocks die Fluoridgeschichte, ne? Wir werden alle mit Zwangsfluoridierung getötet und gefügig gemacht, blablub. Und der hat das auseinandergenommen, was ich sehr schön finde. Den Link dazu, den gibt's in den Shownotes selbstverständlich. Und vorab können wir schon mal kundtun. Natürlich ist das vollkommener Schwachsinn, was da gerade wieder durch die sozialen Netzwerke geht. Da gibt's gerade so irgendwie so ein Video oder sowas, was da mit der
Fluorid. Außerdem wird das Fluorid über Chemtrails ausgebracht.
Ja, ja, natürlich.
Zahnpasta.
Eben so sieht's aus. Chemtrails. Immer wieder schön. Das war die Wissenschaft mit Florian Freistetter und Holger Klein. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Also.
Ist nicht tot.